Alter, Frau Heilian, es ist Sonntag, es ist Check 24, Donnerstag, dieses Wohnzimmer. Herzlich willkommen. So, vierter Advent und die Hinrunde ist gelaufen. Einige würden aber gerne weiterspielen. Er zum Beispiel, gestern mit einer Gala, Man of the Match, Jolly Jumper, Franck Ribéry schießt seine Bayern zum 3:0 Auswärtssieg in Frankfurt und auf Platz 2. Freitag haben sie wieder vorgelegt, die Borussen aus Dortmund. Auch Borussia Mönchengladbach kann Marco Reus und auch Mario Götze nicht stoppen. 6 Punkte Vorsprung haben sie noch, also das verspricht auch noch Spannung in der Rückrunde. Und dann eine nicht so schöne Nachricht, nicht so schöne Weihnachten für diesen Mann, für Heiko Herrlich. 2 Siege in Folge scheinen nicht geholfen zu haben. Er soll nicht mehr Trainer bei Bayer Leverkusen sein. Möglicher Nachfolger im Moment, oder der hochgehandelt wird, ist Peter Bosz. Der war ja zuletzt bei Borussia Dortmund. Alle Informationen bekommen Sie gleich von uns. Wir sind natürlich vor Ort und informieren Sie über das Geschehen. RB Leipzig ist im Moment Vierter. Das heißt Champions League. Zu Hause sind sie bärenstark. Auswärts hapert es noch ein bisschen. Woran das liegt, das sagt uns jetzt der Geschäftsführer von RB. Hier ist Oliver Mintzlaff. Deine ganze Familie mitgebracht heute Morgen?
Nee, aber klang gut, ne?
Ja, super.
Ne? Ist ja Weihnachten, ne?
Ja, ist auch schön, dass du kommst, doch einen Tag vor Heiligabend. Gestern Sieg, ich habe gerade gesagt, zu Hause läuft es ganz gut, ne?
Oder? Ja, absolut. Ne? So können wir die Saison beenden. 31 Punkte, hatten gestern Weihnachtsfeier, konnten den Abend genießen.
Ne? Ja, wunderbar. Ein Thema kreist natürlich gerade in Leipzig. Timo Werner hat wieder ein Tor gemacht gestern, das 2:0. Schauen wir mal drauf. Den kann man machen.
Oder? Absolut, aber den muss er auch machen dann. Ne?
Also hier, ja. Max Kruse will zurück. Ja, was ist mit ihm? Wie lange bleibt er noch?
Hat ein Tor gemacht, 11 Tore, eins mehr als in seiner ersten Bundesliga-Saison für uns. Neuer Hinrundenrekord, fühlt sich also wohl bei uns. Ne?
Da merkt ihr, ne? Merken Sie alle, hier ist ein Fuchs. Ne? Antworte nicht auf die Frage, wunderbar. Ne? Also, wir bohren weiter. Unsere weiteren Gäste heute Morgen darf ich erst mal vorstellen. Der Europameister von 96, fast noch Geburtstagskind, Mario Basler. Er war Vorstandsvorsitzender von Eintracht Frankfurt und dem HSV. Herr Herbert Burang. Unser Sport1-Experte Stefan Effenberg. Er kennt alle Bühnen dieser Welt. Hier ist Olli Pocher. Und unser Sport1-Experte Marcel Reif. So, wie immer kleine Erfrischung, Sie sind schon gewohnt. Wir müssen uns stärken für die nächsten 2,5 Stunden. Das Ganze wie immer alkoholfrei. In der Zwischenzeit begrüße ich ganz herzlich Ruth. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Hallo zusammen. Ja, so kurz vor Weihnachten haben die Bayern ihre Bilanz wieder aufpoliert. Erstmals seit dem 9. Spieltag stehen sie wieder auf Rang 2. Und pünktlich zum Fest der Liebe liegen sich alle in den Armen, wie wir am Jubel von Franck Ribéry sehen konnten. Also sie haben den Ausrutscher der Dortmunder direkt ausgenutzt. Und jetzt sind es eben nur 6 Punkte Rückstand. Und es sieht alles nach einem Zweikampf im Titelrennen aus. Wir blicken schon mal ein bisschen ins neue Jahr und fragen Sie, liebe Zuschauer, in unserer Frage der Woche zum Titelkampf Dortmund gegen die Bayern. Wer hat denn die besseren Karten? Rufen Sie uns wieder an unter der 01379011011. Schreiben Sie uns via Facebook und Twitter und dann ist auch unser Online-Live-Voting wieder, ja, scharf geschaltet, sage ich mal. Und Sie können direkt mit abstimmen auf sport1.de/mittendrin und dann sind Sie bei uns in der Sendung. Dankeschön.
Ja. Vielen Dank, Ruth. So, die Bayern haben ihre Krise endgültig überwunden. Wir haben es gehört, in Anführungsstrichen nur noch 6 Punkte Rückstand auf den BVB. Die spüren den Atem des deutschen Rekordmeisters noch nicht so richtig, aber wissen, der Titel führt nur über die Bayern.
Wenn es mal richtig läuft, dann läuft's eben. Klar, als Tormann, zumal als Frankfurter Tormann, wirst du da natürlich bekloppt. Aber die Bayern hatten keineswegs Dusel nötig gegen die Eintracht und sie schlagen plötzlich auch wieder viel zuversichtlichere Töne an.
Ja, Bayern München ist da.
Zurzeit passt viel.
Wenn wir so spielen wie in den letzten Wochen, sowohl in der Liga als auch in der Champions League, dann ist der FC Bayern München ein ganz großer Kandidat für die Meisterschaft.
So wollten wir in die Pause gehen und dann greifen wir wieder an.
Wir wollen Verfolger sein und schauen wir mal, wie sich die Rückrunde entwickelt.
Ja, Bayern München darf man nie abschreiben.
Kampfansagen in Richtung Dortmund. Und auch wenn sein zweiter Treffer etwas glücklich fiel, Franck Ribéry, der unverwüstliche Routinier mit dem Lausbubencharme, machte wieder einmal den Unterschied. Der 35-jährige Franzose ackerte und rackerte wie ein junger Wilder, steckte so manche Härte weg und bewies nicht nur durch seine beiden Tore, dass er immer noch eine heiße Nummer ist und keinesfalls ein Auslaufmodell. Natürlich stehen die von Verletzungssorgen geplagten Münchner vor einem großen Umbruch angesichts ihres überalterten Kaders, aber einen wie Ribéry kann man doch nicht in Rente schicken.
So, es soll, daran sehen Sie, dass wir live und aktuell sind, soll gerade eine Presseerklärung von Bayer Leverkusen gegeben haben. Also Heiko Herrlich ist wohl nicht mehr Trainer und Peter Bosz soll der Nachfolger sein. Wir überprüfen das gleich nochmal und kommen dann auf dieses Thema zu sprechen. So, Ribéry noch verlängern wieder? Nochmal?
Wenn wir jetzt hier so weitermachen, machen die Bayern nächste Woche wieder eine Pressekonferenz mit Menschenwürde. Nein, aber das ist doch klar. Wir sagen, die brauchen den Umbruch und alle sind sich darüber einig. Es muss etwas passieren. So, jetzt spielt er gestern, wie er spielt, macht zwei Tore und jetzt sagen wir wieder, die Zukunft des Bayern kann nur der Bayern.
Nee, das sagen wir nicht.
Kann nur Ribéry sein. Nein, das ist eine spannende Geschichte. Das ist die kennen sich so lange. Hoeneß und er haben ein spezielles Verhältnis. Ich hoffe, sie werden sich ganz normal unterhalten und Ribéry muss wissen, was noch möglich ist. Solche Spiele, aber dann auch längere Pausen. Wenn er das akzeptiert und wenn das ins Gefüge passt, in die Kabine passt, alle machen das mit, dann spricht er überhaupt nichts dagegen. Also ich sage jetzt nur, weil wir irgendwann mal gesagt haben, Umbruch muss er weg. Du kannst aber auch nicht sagen, das ist die Zukunft. Das wird er hoffentlich selber wissen. Solche Spiele kann er nicht Woche für Woche abliefert. Das geht rein biologisch nicht.
Aber wir haben das ja nicht gesagt unbedingt, er muss weg, ne?
Nein, aber wir sind uns doch einig über den Umbruch. Und irgendwo muss man dann ganz nüchtern das begucken und normal unter erwachsenen Menschen bereden. Das ist keine Prinzipienfrage, sondern wenn er dir hilft, ist es gut. Und er selber ist damit zufrieden, ist es gut. Wenn nicht,
das will ich machen.
Das ist nicht. Dann musst du, wenn es noch so weh tut, den Schnitt machen.
Widersprich ihm ruhig, Herbert.
Nein, ich glaube, dass Robben und Ribéry Weltklasse-Spieler sind über 12 Jahre hinweg, weil sie fanatische Fußballer sind. Und solchen Spielern dann klarzumachen, du wirst nur ein weiteres Jahr einen Vertrag haben und vielleicht machst du 15 Spiele, das klingt alles vernünftig. Aber das passt nicht zum Fußballcharakter dieser beiden Jungs. Das ist mit Ribéry im besonderen Maße sicherlich nicht vereinbar. Wenn der seinen Vertrag verlängert, dann will der jeden Samstag spielen wollen. Und er wird nicht sagen, Herr Kovac, ich habe höchstes Verständnis dafür, dass jetzt Gnabry oder ein anderer spielt. Das passt nicht zu dem Typus Ribéry. Hätte auch nicht zu Stefan Effenberg gepasst. Dem hätte man das auch nicht erzählen können, wollen oder dürfen.
Stimmt das?
Also die Personalie Robben hat sich ja eh erledigt. So, jetzt.
Aber der hat ja sofort gesagt, ich akzeptiere das. Ist gut, ne? Ich gehe.
So. Genau. Das ist ja geklärt. Bei Ribéry, ich bin bei Marcel. Man muss klar kommunizieren, sagen, pass auf, wenn du bleibst, wir hätten überhaupt nichts dagegen, weil wenn er die 100% Fitness hat, dann ist er nach wie vor ein Spieler, der den Unterschied machen kann. Aber ob er sich eben damit anfreunden könnte, in die zweite Reihe zu gehen, das ist natürlich die entscheidende Frage. Wenn er das kann, ist okay. Wenn er es nicht kann, dann musst du die Tür aufmachen.
Was glaubst du?
Ich glaube, er hängt so an dem FC Bayern. Ich kann mir vorstellen, dass er das akzeptiert.
Es gibt ja diese Komponente, so Herbergsvater. Also, dass du einem Spieler, der so fanatisch, ich bin ja bei dir, dass der ein fanatischer Kicker ist und ein Straßenkicker im besten Sinn des Wortes, möglichst 3 Spiele in der Woche. Aber es kann doch sein, dass einer selber seine Knochen auch schon mal spürt nach so einem Ding und dass ihm dann erwachsene Menschen oder Menschen, zu denen er ein tiefes Vertrauen hat, wie offenbar zu Uli Hoeneß, dass die ihm klar machen dazu, du bist uns auf dem Platz, aber auch nebendran unheimlich was wert. Wäre das etwas für dich?
Warum
ich hoffe, man überfordert dann Menschen nicht mit einer solchen Frage.
Also wir hätten uns jetzt die letzten 6 Minuten sparen können. Das habe ich alles vor 3 Wochen schon gesagt.
Moment, was hast du genau gesagt? Das wollen wir jetzt nochmal. Weil wir senden ja keine Wiederholung. Ne?
Nein, dass man Ribéry nicht wegschicken sollte, wenn er in der Form bleibt, wenn er die Fitness hat, ist er für nächstes Jahr oder für die neue Saison, kann er doch immer, 15 Spieler kann er doch immer machen.
Und wenn er sich aber ist er damit so zufrieden? Das ist
also die große Frage. Mit 48 muss sie irgendwann auch mal zufrieden sein und das wird er auch sein. Also ich glaube nicht, dass er sagt, er will jetzt jedes Spiel machen, sondern ich glaube, so wie Stefan auch gesagt hat, er hängt so sehr am FC Bayern. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn Uli vor allem mit ihm redet und ihm klar macht, dass er jetzt nicht mehr der hundertprozentige Stammspieler ist, dass es so eine Art Standby-Spieler ist, wenn wir ihn brauchen, wenn er seine Fitness hat, dass er das eine oder andere Spiel macht, aber nicht Woche für Woche. Und ich glaube, dass Ribéry jetzt auch in einem Alter ist, wo er das auch versteht. Und deswegen glaube ich auch, dass er, wenn er so weiter spielt, das nächste halbe Jahr noch, dass er noch mal ein Jahr dran hängt.
Darüber hinaus, das können wir ja gar nicht beantworten. Ja, wir können ein bisschen reden und tun und machen. Uli Hoeneß muss Frank Ribéry persönlich fragen, unter vier Augen. Und dann gibt es die Antwort und dann gibt es eine Entscheidung. So muss es eigentlich ablaufen. Und so wird es auch ablaufen.
Muss man bei Frank Ribéry aber mal ein bisschen Angst haben, wenn die Antwort nicht so lautet, wie er sie gerne haben müsste, sondern eine Ohrfeige gibt. Das gab es halt auch dieses Jahr. Ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen.
Ich kann mich nicht dran erinnern.
Ja, deswegen, das ist ja gerade erst auch noch mal gerade ein paar Wochen her. Da wurde er kritisiert, dass er nicht so oft gespielt hat und dass er in der Champions League bei vielen Spielen abgeduckt ist. Und jetzt war es gestern gegen Frankfurt. Bei aller Liebe, es ist jetzt, also man kann da nicht innerhalb so von 2-3 Wochen wieder sagen, jetzt muss wieder alles komplett anders sein. Also ich glaube nicht, dass der sich für 15 Spiele, das ist nicht der Standby-Mann, das hat man gestern auch gesehen. Das ist keiner, der sich einfach so auf die Bank sitzt und sagt, ist schön, wenn die Jüngeren das für uns erledigen. Und wenn ich mal gebraucht werde, hey, auch egal, gegen Mainz oder so, lasst mich doch mal spielen. Ich glaube ich nicht.
Mhm. Oder wie würdest du in diesem Fall umgehen mit dem Spieler? Schwierig, ne? Oder?
Na gut, das ist ja zum einen eine Vereinsphilosophie. Ne? Das muss Bayern München muss definieren.
Für euch wäre er wirklich zu alt, ne?
Für uns wäre er zu alt. Ne? Für uns wäre auch Pizarro zu alt. Ne? Als er gestern reinkam, der Kollege Scholz zu mir auf der Tribüne, sagte, unsere beiden Innenverteidiger sind zusammen 39, da kommt ein 40-Jähriger. Wir haben eine andere Philosophie. FC Bayern ist natürlich auch ein anderer Verein. Mhm. Es ist ein Weltklasse-Spieler, deswegen habe ich die Diskussion sowieso nicht verstanden, die wir grundsätzlich geführt haben, wenn mal ein Spieler jetzt nicht die Performance bringt, aber über viele Jahre, über 12 Jahre jetzt absolute Weltklasse abgeliefert. Und deswegen ist das auch nur eine Frage der Zeit, bis er dann auch wieder die Performance auf den Platz gelegt hat. Das hat er schon auch gegen uns ordentlich gespielt, hat jetzt ordentlich gespielt. Und ob jetzt der FC Bayern verlängert, hängt sicherlich von vielen, vielen Faktoren ab. Und da gehört ja nicht nur der Spieler dazu, sondern da muss man auch mit dem Trainer sprechen, was will der Trainer. Und also das ist für mich jetzt mühsam hier zu sagen, thumb up, thumb down. Also das überlasse ich dem FC Bayern und die haben wir auch schon abgeschrieben. Und jetzt werden wir ja dann heute sicherlich diskutieren, wer wird deutscher Meister. Und das verschiebt sich dann halt alle 6 Wochen. Und deswegen drehen wir uns ja dann, also das macht es im Fußball ja so spannend, alle 6 Wochen dann wieder im Kreis. Ne?
Ja, reicht auch eine englische Woche, ehrlich gesagt.
Ja, genau, es geht stärker. So gut. Du hast jetzt die offizielle Presse.
Ganz genau, die aktuelle Vermeldung von Bayer 04 Leverkusen. Also man hat sich von Heiko Herrlich, dem Chefcoach, getrennt und seine Nachfolge wird Peter Bosch annehmen, der Ex-BVB-Coach. Das steht auch schon auf der Homepage und da ist nachzulesen, am 4. Januar 2019 wird er also mit der Rückrundenvorbereitung dann beginnen. Dieser Trainerwechsel ist jetzt bestätigt. Wir haben Lukas Rott, unseren Sport1-Reporter vor Ort. Da werden wir direkt mal hinschalten und die neuesten Infos dann auch rauskitzeln.
Ja, dann machen wir das doch mal gut. Wunderbar, die Überleitung. Lukas, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Leverkusen.
Du warst ja gestern schon im Stadion auch. Hattest du da schon den Eindruck, das war's für Heiko Herrlich?
Ja, das war ganz klar schon zu ahnen gestern. Die Verantwortlichen haben sich nach dem Spiel nicht äußern wollen. Und das, obwohl Heiko Herrlich ja die Punkteausbeute, die man ihm bis Weihnachten aufgelegt hat, erreicht hat mit dem Team. Deshalb war zu ahnen, dass heute das Ende von Heiko Herrlich hier in Leverkusen sein wird.
Was gibt es einen Hauptgrund oder was sind die Gründe, die man dann gewählt hat, um ihn wirklich rauszuschmeißen?
Ja, in der Pressemitteilung steht ja, dass man stagniert hat in der Entwicklung der Mannschaft. Das heißt, man hat klar die Ziele nicht erreicht. Man wollte die Top 4 dieses Jahr erreichen. mit Leverkusen. Man ist jetzt 3 Punkte schlechter als in der Hinrunde letztes Jahr, was Heiko Herrlich gestern nach dem Spiel auch nochmal gesagt hat. Er hat das natürlich als nur 3 Punkte verkauft. Letztendlich ist es aber, ist man weit entfernt davon von den Champions-League-Plätzen und das macht hier einen Wechsel möglich.
Wie hat er denn auf der Pressekonferenz auf dich gewirkt?
Ja, er war ein bisschen hilflos. Also er wurde natürlich gefragt nach seinem Ende, hat da weiterhin gesagt, dass er weiterhin diene. Wenn nichts anderes hört, wird er dem Verein dienen. Er tat einem so ein bisschen leid gestern, muss ich ganz ehrlich sagen.
Gut, Lukas, wir hören dich nur bruchstückweise, deswegen...
A3 Leverkusener Kreuzer, also immer ist mehr Zweck.
Ja? Ja. Na, wie du dich auskennst.
Ich kenne mich da aus.
Dann hören wir mal, was Heiko Herrlich gestern gesagt hat auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.
Ich verstehe mich immer als Diener vom Verein. Und solange ich Diener sein darf hier von dem Verein, werde ich das leidenschaftlich tun. Bevor du einen Vertrag unterschreibst, musst du das akzeptieren, dass wenn die Ergebnisse nicht so sind, wie sich das viele vorstellen, dass es dann Kritik gibt und die ist größtenteils berechtigt. Und ich habe immer gesagt, ich versuche die gewinnbringend für mich umzusetzen, was fachlich richtig ist, die Dinge, die ich analysieren oder die wir intern analysieren, die besprechen wir natürlich nicht alle mit euch. Es gibt dafür Gründe. Ich denke, ich habe die Mannschaft vor anderthalb Jahren übernommen. Da war es auf dem 12. Platz und dann sind wir letzte Saison 5. geworden. Ich glaube, dass es nicht so viele Bayern 04 Trainer gab in der Vergangenheit, die mal 7 Plätze nach oben gegangen sind.
Wirkt schon sehr niedergeschlagen, ne, Stefan?
Also sowas tut ja immer weh, ne? Wenn sowas bevorsteht, ganz klar. Das hat man ja gespürt bei ihm. Ja, jetzt musst du mir eigentlich die Frage stellen, ist es nachvollziehbar oder nicht? Also ich habe da so ein bisschen Bauchschmerzen, muss ich sagen, mit der Entscheidung, weil ja. Sie hatten gute Phasen, sie hatten nicht so gute Phasen in diesem Jahr, das muss man sagen. Die Ziele, Rudi Völler war ja mal hier in der Sendung, hat gesagt, nein, wir wollen auf jeden Fall oben mitspielen. Das schaffen sie jetzt oder haben sie nicht geschafft. Aber die Reise ist ja eigentlich noch nicht zu Ende. Also wir haben ja noch die Rückrunde eigentlich vor uns. Von daher kann ich die Entscheidung, dass Heiko Herrlich rein sportlich gesehen rausgeschmissen wird, überhaupt nicht nachvollziehen.
Die Reise ist noch nicht zu Ende, dafür musst du leider zahlen. Auch wenn das jetzt nicht einfach zu dem Thema passt. Marcel, wie sehr hat sich das gewundert? Ich meine, das gab's ja, das Gerücht gab es ja schon.
Es war eine schöne Reise.
Vor allem für 3 Euro.
Gab's ja, das Gerücht gab es ja schon länger.
Du kannst du da hinreisen.
Ja, zu lange. Das ist ja auch nicht leistungsfördernd. Und das kriegt ja die Mannschaft mit. Das ist eine Agoniephase. Also erstens, mir gefiel die Wortwahl eben nicht. Das ist nicht das Ende von Heiko Herrlich. Also der wird das mit großer Sicherheit überleben und auch eine anständige Abfindung kriegen. Also das ist eine Entscheidung. Das, was Mitzer vorhin sagte, ein Club muss für sich selber in Ruhe prüfen, macht das Sinn? Und wenn wir das Gefühl haben, wir kriegen es mit diesem Trainer nicht hin, aus dem Potenzial, das wir haben, das Beste rauszuholen, dann ist jetzt der Zeitpunkt, weil dann hast du die Wintervorbereitung. Sonst schleppst du etwas noch weiter hin. Also ich bin ein bisschen näher dran an Leverkusen.
Also du sagst, es ist richtig.
Das kann ich nicht sagen. Das wird sich erstens zeigen. Aber zweitens, ja. Ich weiß nicht, ich bin nicht beim Training dabei. Ich weiß nicht, wie es in der Mannschaft aussieht. Ich sehe das, wie die Tabelle aussieht und wie sie zuweilen spielen. Und wenn die Verantwortlichen sagen, pass auf, wir könnten mehr. Und unser leitender Angestellter kriegt nicht die Performance hin mit dieser Mannschaft. Dann ist das ein völlig nachvollziehbarer Schritt.
Man muss aber auch mal dazu sagen, dass die Entscheidungen treffen, die Verantwortlichen im Verein, nicht immer die richtigen Entscheidungen treffen.
So, deswegen sage ich ja, das sage ich dir, ob das richtig war, sage ich dir, wenn du im Moment noch warten könntest, so im Mai, würde ich dir gerne.
Moment, sagst du.
Ja, gerne sagen, ob das richtig war.
Ja, aber man muss auch, ein bisschen habe ich Verständnis dafür. Vor der Saison hat man sich Leverkusen vor Augen gehalten. Mit Bellarabi, mit Bailey, mit Havertz, mit Volland, Brandt.
Einer der talentiertesten Kader in der Liga.
Ja, und dann geht man von einem anderen Tabellenplatz aus. Und wenn man sieht, wie Leverkusen dann doch die ganze Saison über, in dieser Saison doch stagniert hat, dann und auch mit, am Leistungsbeispiel Brandt kann man das am besten klar machen. Ja, ein Spieler, der vor zwei Jahren in der Nationalmannschaft zu großen Hoffnungen Anlass gegeben hat, wie der jetzt sich auf dem Platz darstellt. Ich glaube, dass all diese Dinge dazu geführt haben, dass das Vertrauen in Heiko Herrlich verloren gegangen ist.
Also sagst du auch, es ist dann richtig, sich zu trennen in diesem Moment.
Nein, wenn man ich sage nur, dass ich selbst auch von Leverkusen enttäuscht bin und die Erwartungen, die ich vor der Saison von dieser Mannschaft hatte, sich in keinster Weise erfüllt haben.
Mario, ist es unwürdig oder auch richtig?
Also ich hätte es verstanden, wenn man ihn vor 6 Wochen entlassen hätte. Dann hätte ich gesagt, das verstehe ich, da haben sie eine ganz schlechte Phase gehabt. Jetzt sind sie meines Erachtens 3 Punkte hinter Tabellenplatz 5 hinter Frankfurt. 7 Punkte auf den 4. Tabellenplatz. Ob das Gründe sind, einen Trainer zu entlassen? Also jetzt kann ich es nicht nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor ein paar Wochen hätte ich es verstanden, da waren sie wirklich in einer ganz, ganz schlechten Phase.
Jetzt zweimal gewonnen jetzt auch, ne?
Das ja, man, jetzt darf man auch nochmal sagen. Nochmal, es sind 3 Punkte zum Europa-League-Platz, 7 auf den Champions-League-Platz, es gibt noch genügend Spieler. Ich bin da bei Stefan, ich kann es wenig nachvollziehen, dass man jetzt nach 2 Siegen und 3 Punkten nur auf den internationalen Platz einen Trainer rausschmeißt. Aber da gebe ich auch wieder Marcel recht. Jetzt, wir werden es im Mai dann sehen, ob der Herr Bosch, ob der das besser macht, ob der diese Mannschaft dann in die Spur so bringt, dass sie am Schluss vielleicht besser sind wie Platz 8, wo sie jetzt sind, oder 9. Wir werden es sehen.
Die Woche lief halt sehr kurios, das muss man schon sagen. Also gerade das eine Interview von Rudi Völler, was ja die Woche legendär war, wo er sich mit einem Sky-Reporter ja angelegt hat und jetzt nicht genau wusste, ob er vielleicht auch die Saison noch beendet, wer nun das, also wo man schon das geahnt hat. Und dann muss man halt kein Ultimatum raushauen, wenn man im Prinzip eh weiß, dass er so oder so geht. Dann hätte er sagen müssen, er muss schon in der englischen Woche 10 Punkte holen. Wenn er das nicht schafft, dann muss er halt am Ende der Woche gehen. Und das ist einfach unmöglich und hätte halt gehen müssen. Aber das war jetzt schon, und wenn du dann... Bitte.
Aber, nee, wenn du, nee, mach
mal. Aber wenn du dann Peter Bosch holst, auch das ist natürlich für jetzt jemanden, der ein bisschen Außenstehender ist, relativ schwer, weil der ja auch mit sehr viel Vorschusslorbeeren ja auch zu den Dortmundern gekommen ist. Und genau. Letztendlich mit derselben Mannschaft sieht man, dass Lucien Favre ganz andere Sachen hinbekommen hat und hat ja wirklich auch eine Talfahrt sondergleichen hingelegt. Und wenn man sagt, das ist der bessere Mann höchstwahrscheinlich, das Fund müssen sie auf jeden Fall hier erstmal stemmen.
Was mich ein bisschen stört, sind diese Ultimaten und dann auch mit so einer Punktzahl.
Ja.
Mit dem bin ich nicht ganz klar. Uns wirft man ja oft vor, dass wir sagen, also die Branche uns, nicht euch, aber uns, ihr nach 2 verlorenen Spielen wollt ihr immer gleich den Trainer rausschmeißen und wenn einer mal 2 Spiele gewonnen hat, dann wollt ihr ihn verlängern bis ins Jahr 2050. Also deswegen dieses paar Punkte, darum geht's doch. Geht's nicht, diese 2 Spiele zu gewinnen. Sie waren sich offenbar schon länger im Klar, sie selber, die Granden im Club. Wir glauben nicht daran, dass Heiko Herrlich aus dieser Mannschaft noch das rausholen kann, was drin ist. Plus, ihr erinnert euch, als Rudi Völler vielleicht hier war und wenn du dann sagst, Wohlfühloase oder irgendwelche Dinge, Leverkusen, der springt dir aus...
Hast du gesagt?
Ja, na gut, der springt dir dann aus 5 Meter Entfernung direkt an den Hals. Aber du hast doch immer das Gefühl in Leverkusen, wie viele Trainer waren da schon da? Du hattest immer das Gefühl, wir gewinnen mal, auch schön. Wenn wir nicht gewinnen, man kann doch nicht jedes Spiel gewinnen.
Ist auch nicht so schlimm.
So, das hat so diese Atmosphäre. Ja. Und Heiko Herrlich ist es in der Saison nicht gelungen, das zu ändern. Deswegen nochmal, ich glaube, das sind doch längerfristige Geschichten. Deswegen wundere ich mich dann, dass man in Hannover sagt, aber aus den nächsten 3 Spielen brauchen wir 9 Punkte, sonst haben wir ein Problem. Oder dass Rudi Völler, der so lange im Geschäft ist, sagt, der muss doch so und so viele Punkte holen. Und grundsätzlich aber schon längst Überlegungen laufen, macht das Sinn oder nicht? Und das ist doch nicht okay für dem Club gegenüber. Ein Club muss doch längerfristig denken, als wir das manchmal tun. So 2, 3 Spiele, boah, die sind aber wieder im Aufwind, oh, die sind aber Krise. So.
Ich hoffe mal, dass
deswegen habe ich diese Formulierung fand ich völlig daneben. Und an der arbeitest du dich dann natürlich dann Woche für Woche ab, weil die Kollegen fragen ganz freundlich, na, ist er denn noch Trainer im Januar? So, Horst Held gestern steht da und pumpt.
Wir reden gleich weiter darüber. Okay. Ganz klar, Marcel. Also, Heiko Herrlich, nicht mehr Trainer bei Leverkusen. Peter Bosch, dein Nachfolger. Was die richtige Wahl ist, besprechen wir gleich. Dann die Bayern, noch der Umbruch. Findet er jetzt statt, ja oder nein? Und irgendwo ist Borussia Dortmund. Kümmern wir uns natürlich auch noch. Ganz ausführlich, gleich nach einer kurzen Pause. Musik Heuer von Adel und Bent, live aus dem Hilton-Hotel am Münchner Flughafen, beim Check 24, Doppelpass. Also Heiko Herrlich ist nicht mehr Trainer bei Bayer Leverkusen. Sein Nachfolger Peter Bosch, Olli, der hat es bisher in der Bundesliga noch nicht so richtig geschafft. Ne?
Nein, das ist genau das Gegenteil davon. Also das war, wie gesagt, es gab 6 Spiele von Dortmund, wo sie an den Anfang der Saison, letzte Saison gut gestartet sind. Und dann ging es eigentlich... dann wurden genau die Sachen, die jetzt Heiko Herrlich vorgeworfen wurden, bei Leverkusen, waren bei Dortmund. Es gab keine Weiterentwicklung. Mit dem Kader müsste man eigentlich viel weiter stehen. Es gab zahlreiche Probleme und Baustellen. Und letztendlich zog sich es dann ja auch durch die ganze Saison. Dann kam noch Peter Stöger. Und jetzt mit einem, sicherlich wohl noch 2, 3 gute Verstärkungen geholt, hat aber mit einem großteils ähnlichen Kader jetzt Lucien Favre gezeigt, was letztendlich dann doch möglich sein kann. Also, wie ich schon gesagt, das war jetzt nicht, aber die haben ja auch schon Taifun Korkut damals geholt oder auch andere Leute. Also es war ja immer, die müssen ja sicher was bei gedacht haben.
Was ist euer Eindruck von Peter Bosch, Mario?
Bewiesen hat er nichts in der Bundesliga. Mit Dortmund, wie es Olli schon gesagt hat, gut gestartet. Aber welcher Holländer hat es denn schon geschafft in der Bundesliga?
Arjen Robben.
Wer?
Arjen Robben.
Wir reden von Trainern.
Ja, ich wollte zumindest einen Spieler mal nennen.
Aber so wie er sich dargestellt hat, so wie er dann auch seinen Abgang gestaltet hat, okay, ne? Peter Bosch, hat mir ausgesprochen gut gefallen. Das wirkte souverän. Nun ist das kein Kriterium, um einen Trainer zu verpflichten,
der kann sich gut artikulieren,
der sich gut artikulieren kann. Aber ich glaube schon, und man muss auch seine Vergangenheit in Holland sehen, die war ja auch immer von Erfolg geprägt. Also ich kann die Entscheidung nachvollziehen.
Aber Holland und Deutschland ist ein großer Unterschied.
Hast du recht. Ja. Hast du recht. Ja.
Mhm. Marcel, wie angeschlagen ist Rudi Völler jetzt für dich?
Angeschlagen. Rudi Völler ist
nicht. Im Verein ist ja so ein bisschen rumort, ja gerade so ein bisschen, hat man das Gefühl, ne? Also, auf einmal sagt Rudi, ich höre auf vielleicht irgendwann mal. Ne?
Ja, du hast ja auch das Gefühl, dass Kießling kommt nach, Rolfes kommt nach, wird eingebunden. Er selber sagt ja auch, dass er sich ein Stück aus dem Ganzen rausnehmen muss. Deswegen angeschlagen, also Rudi Völler, ich werde den Teufel tun, eine Ikone kratzen. aber es gibt irgendwann einmal, sind auch Reisen zu Ende, zumindest in diesem Waggon. Also ich glaube, dass Rudi Völler ein Stück zurück...
Also für die Reise hätte Stefan richtig zahlen.
Das mit der Reise, das mit dem Waggon,
ich weiß,
war
aber
gut.
Da ist noch ein Waggon hinten dran.
Nee, mit dem Waggon war gut, aber das mit der Reise war.
Ja. Sag mal so, wenn du eine Bahncard hast, kostet es nur 1,50.
Ich glaube, Rudi Völler hat das auch selber gemerkt. Es ist, die Zeiten ändern sich ein bisschen. Er hat so lange Zeit mit diesem Club gearbeitet, so weit vorne. Ich glaube, er will auch mal ein Stück aus der Sonne raus.
Ja, Herr Rebeto, du kennst ihn gut.
Ja, gut, aber Bayer Leverkusen hat auch immer hat gut daran getan, Gesichter zu präsentieren. Es gab ja immer das Image des Plastikclubs, des Clubs ohne Gesicht. Und dann Kalmund hat den Club viele Jahre repräsentiert. Und ich glaube, dass es für Bayer Leverkusen nicht einfach sein wird, wenn es denn so sein sollte, dass Rudi, wie du sagst, sich zurückzieht. Ich selbst kann es mir nicht vorstellen. Aber ein erneutes Gesicht zu finden in dieser Qualität, in dieser Kategorie, wird nicht so einfach sein. Und ich kann mir das nicht so vorstellen, dass Rudi... sondern er wird einen Neuanlauf nehmen, er wird versuchen, mit Peter Bosch sportlich erfolgreicher zu sein. Und dann wird sich diese Diskussion als gegenstandslos herausstellen. Ich glaube nicht, dass Rudi in irgendeiner Weise müde ist.
Frag nach bei Bayern.
Olli hat gerade ein bisschen gezuckt, als du Plastikclub gesagt hast übrigens. Ich weiß nicht warum, da kommen wir später vielleicht mal drauf zu sprechen. Also, jetzt sind wir wieder bei den Bayern. Gehen mal auf Ikone, hast du gerade gesagt, zu Rudi Völler.
Nein, das war Marcel.
Ach so, ja. Franck Ribéry ist auch einer, ne? Kann man ja so sagen, als Spieler. Stefan, schau mal aus 1-0. Deine Analyse dazu?
Ja, spielen sie natürlich super. Hiermit reißen sie das komplette Spielfeld auseinander. Ja, da hat Müller jetzt ein bisschen Glück. Aber das alles Entscheidende war natürlich Ribéry, der hinten, glaube ich, die 70 Meter im wirklich hohen Tempo geht. Und das Tor machen will. Ja, und ja, mich freut das für den Frank wirklich, weil er hat auch Kritik abgekriegt. Genau, und jetzt im Kreis, da läuft er halt im relativ hohen Tempo jetzt wirklich durch, weil er auch die Lücke sieht. Ja, es ist alles blank. Lewandowski spürt das. Ja, war ein ganz, ganz wichtiger Sieg für die Bayern gestern. Ne? Also Dortmund hat vorgelegt, Bayern musste nachziehen, da war Druck auf den Kessel, aber das haben sie wirklich relativ, bis auf die ersten 20 Minuten, sage ich mal, echt souverän gemacht.
Lach nicht nur, sprich, wenn du schon lachst.
Ich war froh, dass Thomas Müller den Ball nicht so getroffen hat, wie er ihn treffen wollte. Weil sonst wäre er wahrscheinlich zum Einwurf rausgegangen. Ja.
Wie viele Querpässe von Lewandowski auf diese Art habt ihr schon gesehen? Ich noch nicht so viele.
Nicht viele.
Nicht so viele. War nicht nur einmal gestern, sondern zweimal. Das zeigt, hab für meinen Geschmack gestern. Als ich das gesehen habe, wusste ich, oder glaube ich zu wissen, da hat sich in der Kabine eine Menge getan jetzt.
Komm, Mario, 2-0 hier.
Ja, schön.
Ja, fällt ja
war die Entscheidung. Ja, ich meine, Frank leitet ja sein Tor selbst ein.
Ja.
Und wir wissen ja, wenn er im Tempo auf einen drauf, gut, der Abwehrspieler macht das natürlich schlecht, ne? Grätschen da am 16. Meter, Doppelpass. Auch da bin ich froh, dass Frank den Ball nicht richtig getroffen hat.
Deswegen habe ich dir die Szene ja gegeben gerade.
Weil dann hätten wahrscheinlich auch der Torwart oder vielleicht hätte er dann oben drüber geschossen. Und von daher, war das natürlich die Entscheidung.
Hier sehen wir es nochmal da.
Also ich glaube, dass er eigentlich in die andere Ecke schießen wollte.
Ja, pass auf, wir haben noch eine schöne Einstellung, da sieht man das nochmal. Wunderbar.
Ja, also das ist ja schlecht von dem...
Ne,
von
hier, guck mal jetzt.
Ja, der rutscht und... Oh, doppelt. Vorlage und...
Doppelschlag.
Doppelschlag.
Ja. Punkt kriegt er auch noch. Selbst vorgelegt den Ball, ja.
Also, wunderbar. Also, Thomas Müller hat sich auch zu Franck Ribéry geäußert. Wir hören mal rein.
Wenn er weiterhin solche Tore macht und so eine Vielzahl wie in den letzten zwei Wochen, dann hat jeder Verein der Welt mit ihm Freude. Ne? Und da sind wir froh, dass er in unseren Reihen spielt. Freut mich für ihn, ob Ayen oder Frank, wir müssen uns ja auch viel anhören hier, wenn es bei Bayern nicht so gut läuft. Und deswegen dürfen wir uns auch ein paar lobende Worte anhören, wenn es wieder gut läuft. Und deswegen Chapeau, Monsieur Ribéry.
Wie hat er das gemeint? Wir müssen uns dann auch was anhören, wenn es nicht so läuft. Meint er, wenn die beiden spielen oder wenn sie nicht spielen?
Ja, gut, die haben das ja auch mitbekommen, dass ja der Umbruch verstärkt gefordert wurde und dass es mit denen ja nicht so weitergehen kann. Und Thomas Müller war ja selber auch in der Kritik mit betroffen, dass ja alle, die seit Jahren ja keine Leistung mehr bringen. Und deswegen weiß er das aber auch. Und das ist ja auch das Sympathische an Thomas Müller, dass er es genau einzuschätzen weiß und auch sowas natürlich für die jetzt balsam für die Seele ist, dass die jetzt da so die Punkte holen und gegen Frankfurt gewonnen haben und Ribéry mit dem Doppelpack. Das wissen die schon einzuordnen.
Ihr habt am Mittwoch hier in München gespielt, 0-1 verloren. Was war dein Eindruck von den Bayern so insgesamt?
Wir haben es gut gemacht, aber wir haben es auch gut gemacht. Ich glaube, dass ein Unentschieden das faire Ergebnis gewesen wäre. War ein spannendes Spiel. Aber du merkst natürlich schon, dass die Bayern jetzt wieder Fahrt aufgenommen haben und haben jetzt in Frankfurt nachgelegt und schon ist es wieder ganz, ganz spannend vorne. So einfach geht das im Fußball.
So ein bisschen hätte ich mir gewünscht, dass man die ersten 15 Minuten die großartigen Frankfurter Chancen auch gezeigt hätte, um die Fragilität zu sehen. Jetzt Bayern wird im Augenblick, erfährt wieder einen Hype und Ribéry und so weiter, aber das Spiel hätte auch einen anderen Verlauf nehmen können. Da waren einige Situationen in den ersten 20 Minuten da, wo die Führung der Frankfurter im Raum stand, um das mal ganz vorsichtig zu sagen.
Das wäre schon verdient gewesen. Also die hatten Großchancen.
Wir gucken uns
haben sie liegen lassen, aber so ist es im Fußball.
Wir gucken uns die anderen mit Heribert.
Muss ich jetzt wieder 3 Euro zahlen?
Sich nicht ungerecht behandelt fühlt bei uns. Nein.
Ja,
das war die erste, ne?
Ja.
Manuel Neuer hält den natürlich sehr, sehr gut, oder? Hier sehen wir es.
Ja.
Siebte, Stefan.
Ja, absolut.
Acosta.
Super Fußabwehr. Da war Manuel wirklich dran beteiligt, dass das 0-0 steht. Dann, ich glaube, eine Minute oder zwei Minuten später die nächste
Chance. Genau danach,
Chance.
Hier, Fehler.
Katastrophaler Ballverlust. Er läuft auch auf Manuel Neuer zu. Ich will jetzt nicht sagen, was Allaire hätte machen müssen. Mario, ich bin der Meinung, er hätte ihn eigentlich chippen können.
Ja,
jetzt in der Szene. Oder früher halt schon abschließen.
Oder nochmal nach innen.
Ein ganz großer Spieler, so wie ich es früher war.
Die Älteren können sich vielleicht erinnern.
Ja. hätte in dieser Situation vielleicht nochmal aufziehen können. Weil Süle blieb ja nichts anderes übrig. Er hat ja schon
am Boden
die Grätsche lang angesetzt. Wenn er da nochmal aufzieht und schiebt ihn dann die lange Ecke, ich glaube, das wäre die bessere Lösung gewesen. Und dann wäre es wahrscheinlich auch 1:0 für Frankfurt gewesen.
Das war also 7., 8. Und jetzt haben wir die letzte hier noch in der 10. Minute. Oder 12. Minute. Schauen wir nochmal. Das lief schon im Hintergrund. Vielleicht können wir es nochmal zeigen einmal.
Jovic, oder?
Also, so.
Ja.
Herbert, das meintest du, ne?
Ja, ja, da kommt ja alle zusammen, ne?
Das ist schön gespielt, ne?
Ja, ja, da.
Na doch mal, da hatten sie wirklich eine hervorragende Phase. Da haben die wirklich Druck gemacht, mit Tempo gespielt, total zielstrebig. Das ist ja auch so ein bisschen die Philosophie von Frankfurt, wirklich mit wenig Ballkontakt zum Abschluss zu kommen. Aber dann brauchst du auch manchmal das Quäntchen Glück. Und das hatten die Bayern, also das muss man schon sagen. Aber dann haben sie hinten raus halt doch Bayern-like gespielt. Und im Endeffekt muss man auch sagen, verdient gewonnen.
Zweite Halbzeit habe ich jetzt von Frankfurt nicht mehr so viel gesehen.
Da war die Luft raus, oder?
Oder würdest du da
sprechen? Ja, aber das weiß doch jeder, der ein bisschen, wenn auch nicht hochklassig gespielt hat.
Warum?
Wenn du mit einem 1:0...
Warum gibst du Mario einen Klatsch?
Weil mit einem 1:0 im Rücken in einem solchen Spiel, dann gestaltest du die zweite Halbzeit natürlich auch mit ein bisschen Selbstbewusstsein, und die Verunsicherung hätte ja auch bei Bayern eintreten können. Also die Eigendynamik innerhalb eines Spieles, die muss ich euch nicht erzählen, die hätte existieren können. Aber hätte, wenn und aber, Bayern hat gewonnen, und dann muss man das auch akzeptieren. Schweren Herzens.
Aber sie spielen ja wieder zu Null auch, Stefan, ne?
Ja, sie haben
Glück, oder?
Ja, sie haben auch das Quäntchen Glück, aber sie stehen relativ kompakt, das muss man schon sagen. Ja? Und du siehst auch wieder eine gewisse Spielfreude, die vor ein paar Wochen nicht da war. Das siehst du jetzt. Du siehst einen gewissen Zusammenhalt. Sie sind in der Spur, sie sind jetzt die Jäger, und ich glaube, da fühlen sie sich auch ganz wohl.
Okay. Auch vor allem, wenn ich das symptomatisch waren, ja auch Süle und ich glaube Rafinha war es, wie sie sich in den Großchancen der Frankfurter, wie sie sich noch mal reingehauen haben, also sich lang gemacht haben mit hoher Energie. Das ist ein Indiz für die Geschlossenheit der Bayern oder für die Willenskraft der Bayern.
Bereitschaft eigentlich.
Ja, Bereitschaft.
Ne? Also ganz klar. Ja. Also nochmal, ich würde die Bayern nicht abschreiben.
Macht doch keiner im Moment. Aber es ist halt so, die haben ja fast das letzte Aufgebot gestern gehabt, ne?
Ich glaube, Leipzig spielt das ganze Jahr schon mit 18 Mann so.
Das sind ja junge Burschen.
Ja, ob jung oder alt, das gibt es ja nicht. Es gibt ja nur noch gut und schlecht. Ich glaube, das kann man schon mal so ein bisschen hinkriegen.
Ich nehme ihm das Geld schon weg.
Ja, ich weiß
nicht. Was ist da los?
Warum lachst du jetzt weiter da drüben?
Ja, ich schmunzel, ich lache.
Weil dein ganzes Geburtstagsgeld hier weggeht.
Ihr braucht nicht zu lachen, ich komme nachher zu euch. Spender. Nein, ich glaube, dass jede Mannschaft froh ist, dass jetzt ein bisschen Urlaub ist. Die Bayern, ob die jetzt was machen in der Winterpause, ich meine, da kommen wir ja wahrscheinlich gleich noch ein bisschen drauf. Leipzig wird, gehe ich mal von aus, ein bisschen was machen. Auch da, der Kader ist
natürlich. Ich habe ein leichtes Nicken gesehen bei Oliver.
Ist auch ja, klar, ich meine, mit 18 Mann kommst du halt wahrscheinlich schwer, ne? Nicht durch über eine ganze Saison. Das geht mal über 4-5 Monate, geht es vielleicht auch mal gut. Da brauchst du natürlich auch viel Glück, dass du keine Verletzungen leidest. Gut, jetzt ist man aus dem Europapokal oder Euroleague ist man jetzt raus, hat man eine Belastung weniger, aber trotzdem, man hat ja Ansprüche. Leipzig will in die Champions League, wenn möglich. Und ich glaube, da sollte man auch schon auf dem Transfermarkt noch den einen oder anderen Spieler dazu holen, dass man sich nicht dem Risiko aussetzt.
Mach ihm gleich ein paar Vorschläge, passiert. Das finde ich gut. Ja. Ihm gleich ein paar Vorschläge.
Auch Olli, keine Fort. Olli weiß, er ist ein alter Fuchs.
Vorher schauen wir noch auf ein paar Daten, warum die Bayern wieder in der Spur sind.
Erfrischend nüchtern betrachtet. Die Doppelpassanalyse wird präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
Und da schauen wir auf den Bayern-Trainer Niko Kovac. Das war sicherlich kein leichtes halbes Jahr für ihn. Er hat ja diverse Störfeuer zu bekämpfen gehabt, musste da die Unruhe in der Kabine wegmoderieren. Und wir erinnern uns, Mitte November gab es auch hier schon die Diskussion, wie lange er noch Trainer bei den Bayern sein wird mit nur 2 Siegen aus 8 Spielen. Aber er hat Nehmerqualitäten bewiesen und anscheinend seine Spur gefunden. Platz 2, bestes Auswärtsteam der Liga. Und die Bayern haben zum ersten Mal in dieser Saison 5 Bundesliga-Siege in Folge geholt. Das ist sein persönlicher persönlicher Rekord. Also Niko Kovac hat in seiner Bundesliga-Zeit nie eine längere Siegesserie gehabt. Und auf sport1.de finden Sie einen Kommentar von meinem Kollegen Holger Luhmann, der auch wirklich sagt, die Bayern sind da mit Niko Kovac auf einem sehr guten Weg, weil sie die richtigen Schlüsse ziehen. Gerne mal nachlesen. Und wir haben auch eine Aussage von Hasan Salihamidzic, dem Sportdirektor der Bayern, zu seinem Trainer.
Wir haben eine schwierige Phase gehabt in der Mitte der Vorrunde, als wir auch mehrere Verletzte gehabt haben. Aber jetzt die letzten Spiele haben wir wirklich, hat man auch gesehen, dass die Mannschaft sich mit dem Trainer auch richtig gut verstanden hat und umgekehrt. Es war ja klar, dass wenn wir uns für einen Trainer entscheiden, der relativ jung ist, obwohl er den Bayern München kannte, es ist doch nicht so einfach, gleich alles zu können, sondern Niko ist ja einer, der auch, der auch lernen möchte, der auch sich weiterentwickeln wird. Und ja, wir müssen alle helfen, ist so klar, aber das hat er schon sehr, sehr gut gemacht.
Erfrischend nüchtern betrachtet. Die Doppelpass-Analyse wurde präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei.
Was hast du jetzt immer gesagt? Da muss viel passiert sein in der Kabine. Was meinst du damit?
Der Satz zum Beispiel sagt doch viel. Die Mannschaft hat Niko Kovac verstanden und Niko Kovac hat die Mannschaft verstanden. Ich glaube, ein Schlüssel ist, dass Niko Kovac nicht beratungsresistent war. Dass er jung genug ist, zu wissen, dass er noch lernen muss, auch bei Bayern. Und dass er so ein Club erstmal, obwohl er da gespielt hat und alles, kannst du 100-mal nachlesen. Dann selber diese Wucht und was da für Menschen sitzen in dieser Kabine, was die alle schon gewonnen haben. Und ich glaube, wenn er den Fehler gemacht hätte, zu sagen, ich weiß, wie es geht und so wird es gemacht und damit hat es sich. Und wenn nicht, könnt ihr mich alle mal. Das wäre schiefgegangen. Ich glaube, dass er einen großen Schritt taktisch und auch in der Art, mit der Mannschaft umzugehen, einen großen Schritt gemacht hat. Und da ist er auf einem wirklich richtig, richtig guten Wege, ein großer Trainer zu werden. Und die Mannschaft hat auch offenbar begriffen, durch die normative Kraft der Tabelle, wenn du da guckst, 9 Punkte hinter Dortmund. Ich glaube, irgendwann mal ist selbst bei der größten IHG dann so der Verdacht gekommen, wenn wir so weiter...
Marcel, helf mir doch mal ein bisschen, normative Kraft der Tabelle. Ich bin nicht so akademisch, also würde ich gerne mal erklärt haben, damit ich auch
dann versuche auf neuestem Stand bin. Wenn du auf die Tabelle guckst und hast als Bayern München 9 Punkte Rückstand auf Borussia Dortmund, ich glaube, dass das hilft bei diversen Überlegungen, ob wir bisher alles so richtig gemacht haben. Also auch Spieler, die sehr ich-bezogen sein können.
Und es ist auch, glaube ich, nach 5 Siegen in Folge darf auch wieder Salihamidzic Interviews geben. Das ist, glaube ich, auch so. Das hat man ja vorher auch weniger gesehen. Jetzt ist er wieder ganz locker und entspannt. Also die Interviews hätte ich gerne mal gesehen vor 5-6 Wochen. Also da.
Ja gut, da sah es ja auch anders aus, ne?
Und er hat ja auch, ich weiß, aber da habe ich ihn ja
einiges gesehen. Anhören müssen.
Oder da hätten schon vom Hintergrund ihn aber Rummenigge und Hoeneß weggezogen, aber bei dem Interview und hätten selber noch 2 Takte erzählt.
Aber es ist ja jetzt geklärt.
Ja,
jetzt ist er für die Interviews jetzt zuständig.
Ich bin gespannt, wie lange das ist.
Aber auch das sind doch Dinge, die müssen doch irgendwann mal aus den Schlagzeilen raus.
Ja, also ich weiß. Es kann doch
nicht genau. Futter geben, dass wir immer sagen, brauchst du irgendwas sagen, was darf er sagen, wann darf er was sagen. So, irgendwann muss doch klar sein, wie die Dinge geregelt sind, weil das sonst ein Dauerthema ist und auch bei der Mannschaft, schätze
aber
ich mal.
Aber auch Watzo hat das Recht, für sich in Anspruch zu nehmen, zu lernen. Wir können jetzt nicht ewig auf dieser Pressekonferenz.
Nee, die Pressekonferenz geht es nicht dann.
Sondern ich habe gerade so mit 18 Jahren den ersten Vertrag geben dürfen.
Entschuldigung.
Und er hat, auch da gelernt.
Nicht mehr Bratzo.
Er hat sich ein tolles. Hasan.
Ja.
Er hat auch da sich herangetastet. Der ist sehr lernfähig, der ist sehr intelligent. Die Bayern wird, und er wird seinen Job bei Bayern vertreten. Und er ist jetzt im zweiten Jahr. Dass das nicht einfach ist und auch für Kovac, dass das alles nicht einfach ist. Aber die Bayern haben darauf gesetzt und ich bin davon überzeugt, dass beide eine Entwicklung nehmen. Und wenn sie sich selbst zugestehen, auch noch lernen zu müssen, ist das ein hervorragender Schritt, als zu glauben, dass man allumfassend das Bundesliga-Geschäft beherrschen würde.
Wir machen einen kurzen Spot, Stefan, und dann sagst du mir auch noch, was du ihm zutraust. So, schon sind wir wieder da. Waren bei Hasan Salihamidzic. Wir haben ja noch mit ihm zusammengespielt. Was haust du denn zu in der Rolle?
Ja gut, es ist natürlich nicht
freischwimmen.
Ja, er muss sich freischwimmen. Und ganz entscheidend ist, dass Karl-Heinz Rummenigge und auch Uli Hoeneß ihn lassen. Weil wenn sie immer die Hand drüber halten, dann wirst du dich nicht entwickeln. Also ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Prozess für einen Hassan. Und dann wird er das schon machen. Und er muss auch aufpassen, dass er nicht zu nah an der Mannschaft ist, sondern so ein Mittelding findet, eben genau dazwischen zu sein.
Wie mache ich das?
Ja, das ist eine Entwicklung, das ist eine Lernphase für ihn. Also du kannst
weil
natürlich
du sagst, nicht zu nah an der Mannschaft.
Ja, als Sportdirektor, wir kennen ja den Hassan, dass er doch sehr, sehr gerne bei der Mannschaft ist, mit der Mannschaft ist, nur in seiner Position. Jetzt muss er natürlich auch ein bisschen Abstand gewinnen. Das ist natürlich auch
entscheidend. Also du darfst auch nicht zu lieb sein, meinst du?
Nein, natürlich nicht nur zu lieb. Also du musst die Mischung finden. Und ich glaube, das ist genau die Lernphase, in der er gerade drin steckt. Jetzt muss man sagen, ist er auf dem Okay-Weg, aber der ist noch lange nicht abgeschlossen.
Mhm. Oliver, wie nah darf man an die Spieler ran?
Ja, ein Sportdirektor muss schon nah an den Spielern dran sein. Ja. Und auf der anderen Seite natürlich auch eine gewisse Distanz haben, weil es ja auch mal die eine oder andere Entscheidung gibt, die dann vielleicht dem jeweiligen Spieler dann nicht gefällt. Aber ich schließe mich Heribert an. Ich finde die Diskussion auch ein bisschen mühsam. Er macht dann einen ordentlichen Job. Er ist jetzt nicht seit 20 Jahren in dem Business. Und da muss es dann auch erlaubt sein, auch mal Fehler zu machen, auch bei Bayern Fehler zu machen. Und ich glaube, dass er jetzt seine Rolle da gefunden hat. Und das hat jetzt nichts mit den letzten 4, 5 Siegen zu tun. Und vielleicht war das jetzt auch ganz gut, dass es da mal so ein bisschen grundsätzlich gerumst hat und sich dann die Zuständigkeiten ein bisschen klarer definiert haben.
Ja. Wir haben ihn auch gefragt, was er zum Thema Umbruch zu sagen hat.
Wie schwierig die Wintertransferperiode ist. Deswegen sind wir eigentlich da ganz entspannt. Wenn es was ergibt, dann werden wir das machen. Wenn nicht, dann verschieben wir es auf Sommer. Aber dass wir was machen werden, das ist kein Geheimnis.
Da war alles drin. Also wenn es nicht passt, dann gibt es Umbruch. Wenn nicht, dann nicht. Vielleicht im Sommer, vielleicht aber auch jetzt.
Hast du das so verstanden?
Genau so hat das ja gesagt. Ich habe das also wiedergegeben, was er gerade gesagt hat. Also vielleicht jetzt, vielleicht aber auch im Sommer.
Wenn sie was ergibt, machen sie es jetzt, im Winter.
Ja,
aber nicht im Sommer.
Wenn nicht im Sommer.
Ja. Die Aussage fand ich aber erstaunlich.
Ja, ich finde es gut, weil es geht ja nur jetzt oder im Sommer.
Ja.
Ja. Das ist halt ein alter Fuchs.
Ja, also, wir möchten, dass er sich äußert, dann äußert er sich. Das ist doch jetzt die schwierige Phase, weil alle wissen, die Bayern brauchen Spieler. So. Die Null, die du da sofort dranhängst, also weil die Bayern, pass auf, die Bayern brauchen Außenverteidiger. Ich glaube, wir haben einen, lass uns mal 10 drauf machen bei Bayern, wenn ein anderer anruft so. Und deswegen, jetzt schnell heißt, schnell ist teuer. Also dann wartest du bis Sommer. Sparst du das, brauchen wir ihn jetzt schon. Das ist, alle wissen, was bei Bayern ansteht. Und wir reden über Spieler, die ihnen sofort weiterhelfen. Es geht ja nicht darum, dass sie sich irgendein Juwel à la Sancho sichern. Alle haben gesagt, warum habt ihr Sancho nicht geholt? Das ist billig, weil dass der sich so entwickelt und so spielt, wie er jetzt spielt. Also ich kannte ihn nicht, sorry.
Aber wir haben doch gesagt, er soll lernen und nichtssagende Aussagen zu machen.
Muss man lernen.
Und über den See zu rudern. Ohne direkt zu antworten, das muss man lernen, das gehört zum Teil.
Über den Seeruder kostet aber jetzt auch mal Geld. Komm,
Marcel hat gerade vom neuen Außenverteidiger gesprochen. Ich meine, der Alte, der gestern gespielt hat, der hat das auch ganz gut gemacht. Wir schauen mal auf das 3-0. Mario Basler würde sagen,
ich hätte das mit Absicht gemacht. Das war Absicht,
ja, ich wusste, dass du es sagst.
Aber Rafinha wollte flanken. Guck, klatsch und drin machen. Der wollte flanken zu Lewandowski. Das hat er natürlich nicht gemacht, weil das kann ich nicht. Guck, da guckt noch rein, schau. Oh, platsch, drin ist er. Der wollte flanken.
Ja. Aber Lewandowski regt sich noch drüber auf, dass er den nicht bekommt, ne? Gerade der 10 hat die Arme hoch.
Ja, das muss aber aussehen.
Also so jubeln konntest du wirklich nicht, das stimmt. Da hättest du dich ja bewegen müssen. Das müssen wir nochmal festhalten an der Stelle. So.
Ja. Werbung?
Ja, nee. Moment.
Ja, Mario hat 20 Tore geschossen in der Saison und Rafinha schießt 1 pro Saison.
In 20
dann
Jahren.
Dann darf er sich auch mal so freuen.
So.
Alles gut. So, gleich machen wir weiter mit Borussia Dortmund. Mit Timo Werner, wir wollen natürlich wissen, wie lange ist er noch bei RB Leipzig oder geht er vielleicht zu den Bayern? Wir versuchen auch noch Rudi Völler an die Strippe zu bekommen. Und Sie haben jetzt die Chance, erstmal 200.000 Euro zu gewinnen. Viel Glück dabei. Mario von Adeln und Band live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Check 24. Doppelpass, keine Angst. Oliver Minzlaff ist noch irgendwo.
Da ist er wieder. Wir
spielen. Komm hier rüber. So.
Wir spielen Reise nach Jerusalem. Ja.
Da kommt er. Also, wir machen erstmal weiter mit Borussia Dortmund. Mal ganz ehrlich, ja, da ist er.
Moment. Also,
was, 3 Euro?
Komm, ja, mal zu spät kommt, kostet auch.
3 Euro.
Okay. Das wirklich. Eigentlich über 6.
Jawohl.
Er braucht das doch gleich noch. Halt. Ja. Danke. So. Mal ehrlich, wer hat denn damit gerechnet, dass Mario Götze noch mal ein ganz wichtiger Faktor bei Borussia Dortmund werden könnte? Es ist aber so gekommen und am Freitag war er sogar Matchwinner gegen Borussia Mönchengladbach.
Der nächste Schritt, um den Bayern endlich mal wieder die Meisterschale abzuknöpfen. Schlüsselszene, die Einwechslung nach einer guten halben Stunde. 8 Minuten später bereitete Mario Götze das 1:0 vor und lobte den Torschützen.
Jaden setzt sich super durch, macht das Tor. Und beim zweiten, Marco hat einen super Laufweg gehabt und ich habe ihn durch Zufall mal gesehen.
Götzes zweiter Assist und Reus Siegtor. Beinahe eine märchenhafte Vorweihnachtsgeschichte, an der Trainer Favre gewiss großen Anteil hat. Auch weil er es dem WM-Helden ganz und gar nicht einfach gemacht hat.
Ja, so kann man das beschreiben. Also hat ein bisschen gebraucht, aber hat mich auch weitergebracht. Also menschlich und natürlich auch sportlich.
Wille, Fleiß und Beharrlichkeit, so hat sich der bereits Abgeschriebene zurück ins Team gekämpft. Und auch wenn seine Wiederauferstehung nicht allein Trainerswerk ist, Götzes Comeback ist Favres erstes Meisterstück.
Was sagst du dazu, Mario? Was hat Mario zu Mario?
Naja, wir hatten ja vor Wochen hatten wir ihn ja, oder habe ich mir die Empfehlung ausgesprochen, wenn er nicht mehr zum Zuge kommt, dass er den Verein wechseln soll. Ich meine, richtige Stammkraft ist er ja nicht. Ne? Es wird ja immer so getauscht von Alcacer und er. Die tauschen sich ja immer so, wechseln ja immer ein und aus. Jetzt kommt er so langsam wieder ein bisschen in Form. Ich meine, die Tore, muss man auch sagen, die waren natürlich schlecht von den Gladbachern verteidigt. Die kann man besser verteidigen. Aber er kriegt Form und wenn er in seine Form kommt, dann ist er sicherlich auch für Borussia Dortmund eine Verstärkung, ganz klar. Aber das muss er natürlich auch jetzt unter Beweis stellen im nächsten halben Jahr.
Aber hat Lucien Favre das nicht gut gemacht, Herr Rebert? Ihn da peu à peu wieder.
Ja, was heißt gut gemacht? Götze ist Nationalspieler. Götze hat hervorragende Qualität, die er nicht mehr aus physischen Gründen möglicherweise nicht mehr über 2 Jahre fast hat zeigen können. Jetzt spielt er ein bisschen glücklich, waren auch die Szenen. Jeder freut sich für ihn, dass er wieder scheinbar ein Teil der Mannschaft wird. Das immer gleich dem Trainer zuzuordnen, finde ich ein bisschen mutig, sozusagen. Das ist ja das normale Geschäft, dass die Erwartungshaltung an einen Trainer ist die, dass er die Spieler dahin führt, wo ihr Leistungsvermögen ist. Und das ist bei Götze jetzt geschehen. Da muss man jetzt nicht gleich ein Meisterstück draus machen. Aber jeder kann es anders sehen.
Warum bist du da so kritisch?
Ja, Meisterstück, ja, ich bitte dich. Da bietet ein Spieler sein Leistungsvermögen an.
Also ist normal.
Normal, dafür muss man den Trainer nicht feiern.
Ja, aber also Götze ist in meinen Augen Spieler mit herausragender Qualität. Ja, wir dürfen die Phase auch nicht vergessen mit seiner Krankheit, Verletzung. Ja. Das sollten wir alle nicht unterschätzen. Und dann auch die Zeit bei Bayern München war auch nicht einfach. Götze ist halt ein Spieler, der das absolute Vertrauen braucht. Und ich glaube, das spürt er bei Favre. Und ich glaube, dass er sich da auch wieder wohlfühlt, wo er groß geworden ist, in Dortmund. Und für mich, wenn er es halten kann, na, überhaupt keine Frage, ist das einer der besten Spieler, den wir in Deutschland haben.
Ja. Aber das hätte...
Ist es noch zu früh für die Beurteilung?
Naja, aber zu Beginn der Saison dachte ich, es ist nicht gut, nach Hause zurückzukommen. Wenn das wird ihm eher schaden. Und was Favre hingekriegt hat, war, die Sache aus der Diskussion rauszunehmen. Und wie er mit ihm umgegangen ist. Das absolute Vertrauen heißt ja nicht, ich bin jetzt da, du bist ein toller Spieler, du spielst jetzt vom ersten Tag an, bist du mein Stammspieler. So weit war er körperlich nicht, so weit war er offenbar im Kopf auch noch nicht.
Ja, aber es reicht, wenn du sagst, du bist ungeheuer wichtig für uns.
So, das reicht ja schon. Das hat er ihm so vermittelt,
dass der jetzt, wenn du ihn heute anguckst, das, also wir freuen uns doch alle über, das ist doch ein wunderbarer Kicker. Und nicht vergessen, der Deutschland als halbes Kind zum Weltmeister geschossen ist. Damit musst du ja auch irgendwann mal erstmal im Kopf klarkommen. Plus dann der Absturz bei Bayern etc. Das hat Favre, wie ich finde, väterlich hingekriegt. Und das sagen ja alle. Frag Reus, das ist ein Trainer, der macht Spieler besser oder macht sie wieder zu dem, was sie sind. Das ist schon, viel mehr verlangt man nicht von einem Trainer, aber wenn du Erfolg haben willst, auch nicht viel weniger.
Aber schauen wir uns auf die Vorbereitungen zum Einzel. Neuer hat gesagt, okay, hätten die Gladbacher vielleicht ein bisschen besser verteidigen können, aber also da.
Ja, da sieht man
ja, einfach ist er schnell ja, vorne.
Hochgeschwindigkeit, ne? Und ja, das ist natürlich ein bisschen, also ja, aus dem Winkel.
Da darf er kein Tor fallen. Also, am besten will.
Kann er den nicht halten, Thomas?
Da darf kein Tor fallen.
Ihr seid die Experten, ich weiß es nicht.
Sommer raus jetzt, so in der Rückrunde raus, der muss raus, der Torhüter. Geht ja gar nicht.
Also hier kommt es nochmal.
Zu klein.
Na, und jetzt sieht man halt das Tempo, was die Dortmunder haben. Ne? Also laufen
Götze in der Mitte, ne?
Genau, im höchsten Tempo. Jetzt kippt er gleich ab. Das ist alles entscheidend.
Ja.
Und ich sage auch hier, Sommer, wenn er stehen bleibt und versucht, so wie Manuel Neuer eigentlich mit dem Fuß den Ball abzuwehren, dann blockt er ihn. Also
aus dem Winkel ist schon...
Darf der Ball normal nicht reingehen, weiß jeder. Hm. Ja, aber das macht Spaß, den Dortmundern beim Fußballspielen zuzuschauen, das macht echt Spaß, muss ich sagen.
Machen wir gleich weiter mit dem 2-1. Das ist das entscheidende Tor. So, erstmal hier. Bin ich mal gespannt, was ihr sagt. Olli, was sagst du? Faul? Achso, wenn ich Olli sage, muss ich mir immer. Oliver.
Ja. Welchen jetzt?
Endlich habe ich es auch gemerkt, ja.
Also das ist jetzt. Also, sicherlich keine Videobeweisentscheidung und auch nichts, was man. Also, das kann man auf jeden Fall durchlaufen lassen. Das war jetzt kein böses Foul, dass er den da umgegrätscht hat. Also, und ich finde dann immer.
Es war kein böses Foul, aber dann war es ja ein Foul, ne? Wenn ich die richtig verstehe.
Es gab doch die andere oder andere Möglichkeit, dieses Tor
zu verhindern.
Das ist richtig,
auf weil. Der langen Reihe.
Ja, aber ist das.
Das ist ein Foulspiel, gibt es gar keine Diskussion. Oder? Da zwei Hände am Gladbacher Spieler. Ich weiß, braucht ihr da achtmal die Zeitlupe für oder wie?
Nein, das sehen wir schon so.
Also,
nur zweimal. Das nur zweimal. Das Einzige, was
halt. Aber um das geht's gar nicht. Schau, das sind 18 Gladbacher im Strafraum gegen drei Dortmunder. Das sind sie ja selbst schon, wenn sie dann noch ein Tor kriegen.
Plus die 80 Meter von der Situation bis zum gegnerischen Tor. Aber was wir eigentlich hier herausstellen müssen, ist dieser geniale Pass von Götze. Darum geht es.
Ja,
das stimmt. War ein genialer Pass, punktgenau zu Reus.
Durch die Beine, gewollt.
Mit Sicherheit.
Ich mache jetzt einen Schiedsrichterschein.
Was machst du?
Ich mache jetzt Schiedsrichterschein.
Musst du aber erst mal
bestehen. Weil das kann ich auch, was die können.
Ich denke, du wirst es bestehen.
Lächerlich.
Du wirst doch jetzt Videoschiedsrichter.
Wahrscheinlich.
Sein. Ja, deswegen.
Guckt er das an, wie der Schiedsrichter steht und er sieht es. Ne? Der macht dann weiter. Der beide Hände, also ich krieg dann Anfall. Ganz ehrlich, ja, die kriegen noch Geld dafür.
Das Einzige, was so ein bisschen ist, dass er schon bei der Bewegung sofort
guck mal, beide Hände.
Jetzt guckt er
und der Schiedsrichter, guck mal. Guck, was er macht. Schau hin. Ich lach mich kaputt.
Er sagt weiterspielen.
Lächerlich. Lächerlich, ganz
ehrlich. Ich glaube, ihn hat es genervt, dass er sofort dieses Foul gefordert hat. Das hat ihn, glaube ich,
ja, gut. Ist doch ein klares Foul, Olli.
Ja, ich
ob der fordert oder nicht, der hat beide Hände dran, der zieht ihn am Trikot und hält ihn mit der anderen Hand fest. Das ist ein klares Foul.
Ja, jetzt beruhigt euch. Ich mache mir ein bisschen Sorgen.
Ich kriege einen Anfall. Wo ist Ben Heinemann? Ist er heute hier?
Nein. Komm, lass uns noch auf eine andere Szene gucken. Da bin ich jetzt.
Auch Schiedsrichter?
Ja, natürlich.
Jawohl,
ist ja gerade dein Thema.
Hol ihn mir, den Schiedsrichter.
Also, der Ausgleich für Gladbach.
Warte. Was ist jetzt?
Ja, Tor erstmal.
Ach so, ja.
So, jetzt pass nochmal auf, Zeitlupe.
Handspiel, ne?
Ja. Christo Kramer köpft sich selbst.
Das ist HD, oder? Hier.
Köpft sich selbst an die Hand. Hast du immer noch nicht gesehen?
Jetzt.
Pass auf, jetzt
will ich es richtig sehen. Warte mal. Das ist für mich kein Handspiel,
ja,
weil er das nicht mit Absicht macht.
Ja, sehe ich auch so.
Ganz einfach.
Du bist der perfekte Schiedsrichter.
Ja, klar, sag ich doch.
Das ist auch eine schnelle Entscheidung. Ja.
Normal.
Ein Mensch, willst du denn jeden Samstag im Keller sitzen?
Nein, da darf man nicht rauchen.
Und Samstag.
Hey, du kannst ja ab und zu hochgehen und dann draußen eine rauchen. Musst dann nicht.
Wobei.
Warum ist das kein Handspiel für dich? Weil er
Nein, er wollte ja, er wollte, als erstmal ist er keine Absicht. Er will ja den Ball aufs Tor köpfen. So, jetzt rutscht er natürlich runter. Ich meine, so habe ich früher geköpft. Ne? Auch so runter und nicht aufs Tor. Und es ist keine Absicht. Kein Handspiel.
Auf gar keinen Tor. Fall. Er ist in der Luft praktisch zum Kopfball. Also.
Komm, eine habe ich noch für dich.
Oh ja.
Komm.
Jetzt gehen wir vorne dran. Fernseher.
Ja, wir gehen nochmal ins Bayern-Spiel in Frankfurt.
Wieder, klare Entscheidung.
Pass auf hier, jetzt bin ich mal gespannt, was du jetzt hast.
Kein Gnabry? Handspiel, gibt's keine Diskussion. Der ist 20 cm von ihm weg. Kein Handspiel.
Ja. Ja.
Da kann doch gar nichts dafür.
Nein, kein Handspiel. Kein Handspiel.
Darf ich jetzt nur noch so verteidigen und den muss ich mich so hinstellen? Kein Handspiel. Nein. Weitermachen. Nächste Szene. Nee, alles so einfach. Das ist alles so einfach. Du musst es nur mit Fußballeraugen sehen. Ja.
Ja. Hat er schon recht.
Also, bist du jetzt Videoschiedsrichter oder Schiedsrichter? Was hast du?
Ja, aber wahrscheinlich bin ich unbezahlbar. Was kriegen die da unten im Keller?
Ich hab keine Ahnung. Sag mal, weißt du das? Nee, ne? Olli, ne?
Die kriegen, was kriegen die? 3.000, 4.000 kriegen die doch pro Einsatz oder so? Und dann da unten, die werden...
Die haben ein Grundgehalt. Gibt es ein Grundgehalt in einer gewissen Größenordnung und darüber hinaus für jeden Einsatz wird das bewertet, gestaffelt, Bundesliga, zweite Liga.
Ja, ich will nur Bundesliga oder Champions League, sag mal. Also gehen die zweite Liga, das gibt's da noch gar nicht.
Weißt du, wie viel es gibt? Hey.
Ja.
Ja, dann sag doch.
Ja, sag mal. Lohnt sich das oder nicht?
Also mir ist zumindest nicht bekannt, dass irgendeiner der ersten Schiedsrichtergilde verhungert ist.
Ich bin dabei.
Ja, die sind alle.
Marcel, du weißt es doch auch.
Also geh mal von einem Schnitt aus, die Bundesliga-Schiedsrichter zwischen 150 und 200.000 Euro im Jahr.
Netto?
Netto gab es zu deiner Zeit.
Die willst du pro Einsatz.
Ja, denke ich mal.
So, also.
Einmal im Monat im Keller.
Ich bin ein bisschen ruhig, weil ich versuche, den Übergang wieder zu Borussia Dortmund zu finden.
200.000 kriegen die im Jahr.
Netto gibt's. Marcel, gehen wir mal wieder zurück zum Tabellenführer.
Bitte? Komm. Du bist der Chef hier.
Ja. Warum sind die so gut? Einfache Frage jetzt. Komm.
Weil sie natürlich aus einer anderen Position kommen. Weil sie waren Jäger über so viele Jahre. Sie hatten die richtige Überlegung. Wir müssen was ändern und wir müssen vieles ändern und wir müssen es wirklich verjüngen. Und wir gehen das Risiko. Und wenn wir nicht sofort Meister, Champions League-Sieger werden, können wir uns das in Dortmund leisten. Wenn die Bayern vor der gleichen Situation stehen, haben sie eine andere Gemengelage. Sie haben mit dem Trainer richtig entschieden. Das war jetzt nicht so originell, den wollten sie früher schon haben. Und dass der junge Spieler besser machen kann, das hat er über lange Zeit gezeigt. Und sie hatten mit Transfers das glücklichste Händchen. Ich weiß nicht, ob es einen anderen Club gibt in Deutschland, der so präzise seine Punkte abgearbeitet hat mit Witzel, mit Delaney. Sancho, wie gesagt, wussten sie offenbar aber auch, was sie da haben. Brun Larsen, das hat alles Hand und Fuß und einen klaren Plan dahinter. Und sie haben Geld ausgegeben für Spieler, die sie, und zwar richtig Geld, und für andere hatten sie Glück.
Ich glaube, was auch entscheidend war, so ein bisschen das Umfeld, eben mit Sebastian Kehl, mit Matthias Sammer sich dazu geholt. Ich glaube, das war auch ein ganz entscheidender Punkt für Dortmund. Und sie haben die perfekte Spielphilosophie für die Spielertypen. Nämlich dieses schnelle Umschalten, Pressing draufgehen, hohes Tempo. Die Qualität, technisch, haben sie alle. Darüber brauchen wir nicht reden, aber...
Und sie haben den wahrscheinlich besten Neuzugang in der Liga. Reus. Marco Reus. Gesund.
Verletzungsfrei, ja.
Und die Entwicklung, wie der sich mit der Kapitänsbinde, habe ich hier schon mal gesagt. Also wenn mir einer gesagt hat, Marco Reus wird mal Mannschaftskapitän irgendwo und wird eine Führungsfigur auf dem Platz und außerhalb, hätte ich gesagt, was träumst du nachts?
Das ist das ist faszinierend, dem zuzugucken. Und das, wenn du den hörst nach Spielen, mit welcher Klarheit und mit welcher Klugheit der die Dinge im Erfolg, wie auch nach so einer Niederlage, analysiert. Und sie haben zweimal richtig Haue gekriegt. Das war in Düsseldorf beim Tabellenletzten.
Damals?
Ja. Verlierst du und danach kommst du gegen Gladbach so zurück. Und dasselbe Champions League, du kriegst in Atletico aber so richtig mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Und danach putzt du dir den Mund ab und kommst wieder zurück. Das macht sie so gefährlich. Denn das hätten für eine junge Mannschaft, haben wir immer gesagt, pass auf, da kommt eine Delle und dann werden sie schon ihre Problemchen kriegen. Du hast das Gefühl, die wachsen an so Zeug. Also die Bayern wissen, sechs Punkte sind immer noch eine Menge Holz gegen die.
Spielen sie ähnlich wie ihr? Nur vielleicht noch ein bisschen konstanter oder auf
gut von der Grundphilosophie, ja. Ich kann mich auch nur anschließen. Das ist eine fantastische Mannschaft und es ist Ruhe im Club. Das hilft dann auch schon mal, so eine Mannschaft dann auch zu entwickeln. Es ist ein Top-Management über viele Jahre. Das ist ja nicht, dass das dann ad hoc passiert. Watzke und Zorc haben das über viele Jahre schon exzellent gemacht, haben sich Expertise noch geholt, waren auch nicht uneitel, dass sie gesagt haben, wir nehmen keine externe Expertise noch dazu, erweitern unser Expertenteam und haben tolle Transfers getätigt, finanziell sicherlich auch richtig gute Schritte gemacht mit Kauf und Verkauf. Und da ist jetzt eine richtige Mannschaft draus entstanden, die sehr, sehr, sehr attraktiven Fußball spielt. Und die Spielweise und die Spielphilosophie ist natürlich eine, die uns auch gefällt und die wir auch versuchen, auf den Platz zu bringen. Mhm.
Ja. Hast du ein bisschen Vorbildcharakter?
Ja, der ganze Verein hat auch Vorbildcharakter, ne? Weil wenn man sich überlegt, was da nach der Fast-Insolvenz oder der Pleite entstanden ist und wie man diesen Club dann auch wieder aufgebaut hat und jede Mannschaft, die dort spielt, spürt natürlich auch diese unfassbare Atmosphäre, ja? Mit den über 80.000 Fans, die da in dem Stadion sind und ja, natürlich, das ist ein Verein, der sich langfristig extrem gut entwickelt hat und das ist für unseren jungen Club, wir spielen das dritte Jahr in der Bundesliga, sicherlich auch ein Club, wo wir uns viele Dinge abschauen können, genauso wie vom FC Bayern.
Dann reden wir doch ein bisschen über euch jetzt, würde ich mal vorschlagen. Wie würdest du die Vorrunde einordnen? Solide?
Nö, schon mehr als solide. Ne? Wir haben 31 Punkte, sind drei mehr als in der letzten Saison. Jahr. Ich habe es ja gerade gesagt, dritte Bundesliga-Saison, wir stehen auf Platz 4. Also was die Bundesliga angeht, mehr als ein Haken dran, also mehr als solide. DFB-Pokal auch die Aufgaben erfüllt und ins Achtelfinale eingezogen. Und Euroleague müssen wir festhalten, haben wir eben schon mal kurz vorher besprochen, ist sicherlich enttäuschend. 7 Punkte ausscheiden ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben und ist auch nicht das, was wir in der Gruppe hätten abliefern müssen.
Hast du alles vorweggenommen, was ich in der Moderation eigentlich sagen wollte? Brauche ich nicht mehr viel sagen. Ist doch Wunder.
Das war's. Nächster Verein.
Nein, im Moment RB Leipzig auf dem Champions League Platz. Wir haben es gehört. DFB-Pokal noch. Europa League. Wäre da sicherlich gerne weitergekommen. Da fehlt eigentlich noch eins unter dem Weihnachtsbaum. Ne? Die Unterschrift von Timo Werner unter dem neuen Vertragsangebot.
Nie war er so wertvoll wie heute. Timo Werner spielt die beste Vorrunde seiner Karriere. Sein Marktwert zwischen 60 und 80 Millionen. Und er macht sich 1,5 Jahre vor Vertragsende Gedanken über seine weitere Zukunft. Wenn man nicht bei RB Leipzig bleiben will, wo geht's dann hin? Eine sehr gute Frage, die Werner auch gleich selbst beantwortet. Wenn man in Deutschland bleiben will, hat man nur einen Verein, wo man hinwechseln kann. Das wäre dann wohl der FC Bayern. Oder er bleibt in Leipzig, wo schon ein Angebot auf dem Tisch liegt. Doch wie weit kann RB gehen, wenn man die Prinzipien des Clubs nicht über Bord werfen will?
Wir von unserer Seite aus haben letztlich die Voraussetzungen für eine Vertragsverlängerung geschaffen. Und ob er das dann jetzt an Weihnachten schon oder vielleicht auch erst in ein paar Wochen dann unterschreibt oder auch nicht unterschreibt, werden wir sehen.
Leipzig setzt auf junge Spieler mit vernünftigen Gehältern. Ein Topstürmer wie Werner könnte bei Bayern oder in England aber pro Jahr 6 Millionen plus X verdienen. Will Leipzig da mitbieten? Oder muss Leipzig Werner verkaufen, weil er sonst 2020 ablösefrei gehen könnte? Bei RB ist Werner zum Star geworden. Ralf Rangnick hat ihn geholt und gefördert. Wir glauben trotzdem, Timo Werner wird Leipzig 2019 verlassen. Wetten, Herr Minzlaff?
Er darf nicht wetten. Er darf nicht wetten.
Danke, Herr Rewe.
Wieso darf er nicht wetten? Er kann was sagen, ob es stimmt, was wir gesagt haben.
Nein, der darf aber nicht wetten.
Ganz steht einfach. Im Arbeitsvertrag.
Ja.
Nächstes Thema?
Ja. Nee. Das nächster Verein. Möchte die Frage erst beantworten.
Also.
Genau.
Ich war ja gerade ein paar Minuten weg, hole ich die jetzt wieder rein. Timo Werner haben wir geholt, da haben uns ja einige belächelt. Hat 10 Millionen gekostet. Mhm. Und den hätten sich ja auch ein paar andere Vereine kaufen können. Ralf Rangnick hat Timo Werner letztendlich zum Nationalspieler gemacht mit Ralf Hasenhüttl. Hat auf ihn gesetzt, hat ihm Vertrauen geschenkt. Er hat in der letzten Saison, als der VfB abgestiegen ist, die letzten 4-5 Spiele gar nicht mehr gespielt, saß auf der Bank und hat bei uns wieder Vertrauen bekommen. Hat eine fantastische erste Bundesliga-Saison bei uns gespielt. Letztes Jahr eine sehr, sehr ordentliche Saison und hat jetzt, haben wir eben gesagt, 11 Tore ist die beste Hinrunde, die er gespielt hat in der Bundesliga. Hat also klar gezeigt, dass er sich hier weiterentwickelt und dass er sich auch grundsätzlich bei uns extrem wohlfühlt. Und Fakt ist natürlich auch, und jetzt kann ich mich ja anschließen an die Aussage von Ralf und von Hassan, ne? Jetzt kann ich auch wieder hätte, wenn möglicherweise schon. Nee, das
musst du nicht machen. Sag mal klare Kante bitte.
Also, Timo hat Vertrag und wir haben ja schon mal bei Ralf Hasenhüttl alles öffentlich kommentiert. Dann sagen wir was und dann wollen wir verlängern und dann wollte Ralf Hasenhüttl nicht. Dann haben wir wieder gesagt, dann reden wir.
Stimmt, ja.
Und dann stehen die Reporter da und sagen, aber Herr Minzler, Herr Rangnick, Sie haben ja jetzt gesagt, 1. Dezember, wo stehen wir denn jetzt? Deswegen werden wir jetzt natürlich einen Teufel tun, weil wir lernen auch, genauso wie andere auch in der Bundesliga, wir lernen auch, werden wir uns jetzt hier natürlich nicht jede Woche neu committen und sagen, dann und dann gibt es eine Antwort. Fakt ist, und so weit sind wir in die Öffentlichkeit herausgegangen, dass wir ein Angebot auf den Tisch gelegt haben, dass wir in Gesprächen sind. Das ist ein ganz normaler Ablauf, der findet in jedem Verein gleich statt, dass man mit Spieler, Berater und Verein dann spricht. Wir wollen natürlich Timo verlängern. Und jetzt führen wir die Gespräche in aller Ruhe, denn der ist ja nicht im Winter ablösefrei und auch nicht im Sommer ablösefrei, sondern erst in der.
Aber so ein Jahr ist schnell rum, das weißt du, ne?
Ja, aber zwischen dem Jahr ist schnell rum und wir müssen jetzt unterm Weihnachtsbaum den Vertrag legen, ist ja auch noch was dazwischen.
Wie viele Gespräche hat es schon gegeben?
Das heißt, wie viele Gespräche hat es schon gegeben? Wir haben ein Angebot abgegeben und haben.
Also das liegt jetzt auf der anderen Seite sozusagen?
Und haben natürlich Timo klar aufgezeigt, warum wir auch glauben, dass das weiterhin der richtige Verein für ihn ist, in dem er sich fantastisch entwickelt hat und in dem er sich weiterentwickeln kann. Wir bekommen nächstes Jahr einen aus unserer Sicht den spannendsten Trainer, den es momentan in Deutschland gibt, mit Julian Nagelsmann. Wir glauben, dass auch Julian aus Timo noch einiges rausholen kann. Timo ist nicht 28, dass er sagt, ich muss jetzt meinen Traum verwirklichen und vielleicht meint er auch Borussia Dortmund. Wir wissen ja nicht, ob er FC Bayern. Ein
Zitat hier, meinst du? Was er gesagt hat? Ja, schauen wir uns mal schnell an. Wenn man in Deutschland bei RB Leipzig spielt und in Deutschland bleiben will, hat man eigentlich nur einen Verein, Bayern wo man München. Hinwechseln kann.
Bayern München.
Boah, das hast du aber. Da würde ich Wahnsinn,
ja, alles, dass du das andere, alles andere wäre ja Schwachsinn.
Ne, warum nicht Dortmund? Warum nicht?
Es gibt in Deutschland nur einen Verein. Und der Timo hat es richtig gesagt. Und ich glaube auch, dass er da hingeht. Und Leipzig muss denn für 80 Millionen muss man einen Spieler verkaufen. Ganz einfach. Olli hat es ja gesagt.
Wie kommst du auf 80 Millionen?
Ja, weil er wahrscheinlich jemand zwischen 60 und 80 wird er kosten, wenn man ihn vorher aus dem Vertrag rausholt. Unter 80 Millionen, 80 Millionen würde ich ihn auch nicht hergeben.
Aber ich verstehe gar nicht, warum der wechseln will. Dieser
Typus, weil es der beste Verein ist
dieser Typus
in Deutschland,
Werner
Bayern.
Ist ein von der Stelle.
Lass Herr Herbert kurz ausreden. Komm. Dann kann Oliver was dazu sagen.
Herbert, ich weiß, dein Herz liegt in Frankfurt, nein, aber da wechselt er nicht hin. Das der Brief.
Dieser Spielertypus Werner lebt von seiner Schnelligkeit, der kann sehr vieles. Und der FC Bayern München dominiert eigentlich jedes Bundesligaspiel und trifft auf eine sehr kompakte Abwehr, in der Regel in der Bundesliga. Und dieses Umschaltspiel der Leipziger, ist auf ihn zugeschnitten. Und wenn ich mir vorstelle, er würde bei Bayern in der Spitze spielen und rechts und links mit drei Angreifern, das offensive Mittelfeld, der kompakte Gegner, dann glaube ich, wird Werner seine Eigenschaften, die ihn auszeichnen, nicht entwickeln können. Er ist viel besser aufgehoben bei einem Verein, der zwar eine gewisse Klasse hat,
aber der im Prinzip doch etwas tiefer postiert ist, dass er nicht so komprimierte Gegner antrifft. Und das ist meine Einschätzung. Und er tut sich keinen Gefallen, wenn er nach England oder auch zum FC Bayern geht und dort in dieser Spielart an seine Grenzen stoßen wird. Ist meine Einschätzung.
Du hättest Spielerberater werden sollen.
Wir haben doch eben, aber
das hätte auch gar noch gefehlt.
Nein. Oliver Mitzel ist ja gerade gefragt worden, ob Borussia Dortmund ein Club ist, an dem man sich in manchem orientiert. An der Spielweise, haben wir doch auch gesagt, ist sehr ähnlich. Genau. Also ich halte einen Wechsel zu Borussia Dortmund, wenn er wechseln will, ist für mich Borussia Dortmund mindestens so eine Option wie Bayern München. Sancho werden sie wieder abgeben müssen. Ich halte Borussia Dortmund ganz sicher für einen Interessenten.
Also ich finde das ganz sympathisch, was du gerade gesagt hast, dass Ralf Rangnick ja hauptverantwortlich dafür war, für seine Entwicklung und so weiter und so fort. Aber Dankbarkeit in dem Geschäft gibt es nicht. Das weißt du auch.
Und dafür muss er uns zahlen. Das ist keine Floskel, das ist eine Wahrheit.
Ich vergeizelt, komm rein damit.
Aber warte. Und worum geht das für einen Spieler? Dass er irgendwann einen Titel gewinnt. Und ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit bei allem Respekt bei Bayern München wesentlich höher ist, bei Dortmund wahrscheinlich ist, aber ich glaube, da ist die Quote eben wesentlich höher, um Titel zu gewinnen. Und das wollen Spitzensportler. Ist ja kein Mitläufer, sondern er macht den Unterschied. Und irgendwann will er auch auf seiner Karte eben stehen haben, das gewonnen und das gewonnen. Und das kannst du eben nur bei Bayern München beziehungsweise mit Abstrichen bei Borussia Dortmund erreichen. Das ist meine Meinung.
Genau. Aber es hat trotzdem 3 €.
Wir fragen Oliver gleich noch mal ganz intensiv. Wir wollen auch noch Rudi Völler hören. Der hat gesprochen nicht zum Rücktritt von Heiko Herrlich, sondern zum Rausschmiss von Heiko Herrlich. Das hören wir uns alles gleich an. Wir machen noch mal eine kurze Pause. Hier von Island Band live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Check24 Doppelpass. Bevor wir weiter über RB Leipzig und Timo Werner reden, Rudi Völler hat gesprochen und sich geäußert zum Rausschmiss von Heiko Herrlich.
Seit Saisonbeginn, vor allem mit dem schlechten Saisonstart, mit den 3 Niederlagen, natürlich seit vielen Wochen schon eine Diskussion, natürlich nicht von uns verursacht, auch nicht gewollt, aber das ist leider so im Fußballgeschäft, das muss man auch dann irgendwann akzeptieren. Und wir hätten gerne natürlich mit Heiko Herrlich weitergemacht, weiß jeder, wie sehr ich ihn auch geschützt habe. Ja, professionell, auch freundschaftlich. Ich war gestern Abend noch bei ihm zu Hause, habe ihm alles erklärt. Natürlich ist es mal ein bisschen ungewöhnlich, nach 2 Siegen entlassen zu werden. Aber das ist auch ein bisschen unser Konzept, unsere Philosophie. Man muss nicht immer nach Niederlagen jetzt reagieren. Wir haben ihn geschützt, auch lange Zeit, weil wir die Hoffnung hatten, dass wir vernünftig die Kurve bekommen. Ja, ist ja kein Geheimnis, dass wir vor 1,5 Jahren schon mal mit Peter Bosch in Kontakt waren und auch begeistert waren von seiner Art und Weise, wie er hat spielen lassen in Amsterdam. In Dortmund ist es sicherlich nicht ganz so glücklich gelaufen, da gibt es aber Gründe, aber das werden wir alles auch eher dann zu kommender Zeit dann auch erklären, im Januar, wenn wir ihn vorstellen werden. Also wir sind optimistisch, gerade weil wir jetzt ja nochmal gepunktet haben. Wir haben uns ein bisschen rangearbeitet an die internationalen Plätze, da sind wir gar nicht so weit weg. Und ich glaube, mit unseren Möglichkeiten, die wir haben, auch in der Rückrunde, dass wir nochmal nach vorne angreifen werden.
Also, wir haben ihn mehrmals gesprochen, Olli.
Puh, also war echt, also ich meine, er sagt selber, er kann es ja verhindern, also er konnte ja nichts machen, er musste ihn ja praktisch entlassen, also hat er in der ersten Aussage gemacht, also das konnte er schon verhindern. Und dass sie mal eine neue Philosophie haben, dass man nach 2 Siegen gefeuert wird, das fand ich auch jetzt sehr interessant, weil es ist auch ein neues Konzept, dass man auch, wenn man gewinnt, jederzeit gehen kann. Und ich fand, das war alles sehr, und vor 1,5 Jahren wollten sie ihn schon haben, jetzt haben sie halt nicht bekommen, jetzt gab es eine Chance und da muss man einen, der gerade wieder auf dem Weg ist, es ein bisschen besser zu machen. Also für mich hat das jetzt nicht unbedingt überzeugt, dass ich sage, ja, das war die richtige Entscheidung, dass man das so gemacht hat. Mhm. Fand da einige Aussagen eher unglücklich.
Hat Heiko Herrlich überhaupt eine Chance gehabt, eine richtige?
Ja, klar, als sie ihn genommen haben, wussten sie, was sie tun. Also deswegen, es hat nicht das Ergebnis gezeitigt, das sie sich vorgestellt haben. Insofern eine Chance hatte er, wie sie jeder Trainer hat. Ich glaube nicht, dass sie ihn genommen haben und gesagt haben, du hast keine Chance, aber wir machen es mal.
Er hat 2-mal gesagt, wir haben ihn geschützt. Was hat nicht funktioniert?
Ja.
Danke für die Antwort. So.
Also, dass eine Diskussion von außen kommt und dass sie dann den Trainer entlassen. Das wäre relativ ein jämmerliches Zeugnis, wenn sie den Trainer entlassen, obwohl sie fest an ihn glauben, weil die Journalie und von außen eine Diskussion reingetragen wird. Also, das ist dann doch schon ein bisschen sehr abenteuerlich, finde ich.
Wie oft musstest du einen Trainer schon mal schützen?
Ja, natürlich muss man sich auch vor den Trainer stellen, wenn man von dem Trainer überzeugt ist. Ich glaube, hier in dem Fall, ohne dass ich Insights von Leverkusen habe, aber wir sind uns alle einig, dass das eines der hochtalentiertesten Mannschaften ist, mit absoluten Spitzenspielern. Es sind etliche dabei, die brutales Potenzial haben und die auch für noch größere Top-Mannschaften in Frage kommen. Und dass man da möglicherweise dann eine andere Erwartungshaltung hatte, was man denn auch aus den Spielern rausholt. Und das dann letztendlich dazu geführt hat, dass man dann die Entscheidung getroffen hat, sich von Heiko Herrlich zu trennen. Ja. Und dann kommt das halt auch dazu. Und das war ja eben auch der Punkt, wo wir gesagt haben, das ist ja dann möglicherweise kein schlechter Zeitpunkt, wenn man denn diese Entscheidung getroffen hat, dass man dann das im Winter macht, wo man dann jetzt zumindest mal ein bisschen durchatmen kann und der neue Trainer dann auch mit der Rückrunde dann auch auf Restart drücken kann. Und vor den Trainer stellen, das gehört halt dazu. Du kannst ja nicht nach einer Niederlage dann den Trainer in die Ecke stellen und wenn er dann ein Spiel gewonnen hat, dann direkt den Vertrag verlängern. So, also du entscheidest dich irgendwann für einen Trainer aus Überzeugung, weil er die Mannschaft besser macht, weil er die Spieler besser macht und weil er dann auch idealerweise dann die Ziele erreicht, die du dann individuell für deinen Verein definierst. Und wenn das nicht klappt, dann muss man das natürlich analysieren. Aber dieses Hire und Fire diese Hire und Fire-Diskussion nach 2-3 Spieltagen ist schon mitunter mühsam.
Aber es war jetzt schon sehr kurios, wie es gelaufen ist. Jetzt war englische Woche und dann hat man irgendwie gehofft indirekt, dass er vielleicht dann doch noch ein, zweimal verliert, dass man ihn feuern kann. Jetzt gewinnt er und Peter Bosch wollte halt vor Weihnachten jetzt vielleicht doch nicht anfangen oder so. Dann kann man es auch direkt sagen, dann kann man auch letzte Woche hätte man sagen können, wir haben jetzt eh jemand anders.
Die Entscheidung wird auch schon gefallen sein.
Ja, man muss ja auch schon länger.
Ja, klar. Also jeder wusste es ja.
Man hat gestern Abend ist er zu Heiko Herrlich hingefahren und heute Morgen hat man Bosch verpflichtet. Also man muss ja die Woche, muss man sich ja schon mit Bosch getroffen haben oder vor 14 Tagen, wie auch immer.
Das Interview
und muss das schon klar gemacht
unter
haben.
Der Woche hat ja
es geht ja nicht über Nacht.
Ich finde, man muss ja bei Rudi Völler, wenn man jetzt mal die Historie anschaut, der letzten Trainer, auch bei Roger Schmidt, also Rudi Völler ist ja jetzt nicht jemand, der sich nicht vor seinen Trainer stellt. Also das hat er in der Vergangenheit getan.
Absolut. Ja.
Das hat er auch bei Heiko Herrlich getan. Also ich finde, wir dürfen jetzt Rudi Völler nicht in so die Ecke stellen. Er stellt sich nicht
vor. Nein, das tun wir ja nicht, Olli. Aber man kann mir nicht erzählen, dass man gestern Abend Heiko mitgeteilt hat, er ist kein Trainer mehr und heute Morgen hat man Bosch erst. Also man muss ja, wenn man heute den Trainer schon vorstellt, muss man ja schon vor Wochen den Trainer kontaktiert haben. So, jetzt stelle ich mir die Frage, warum mache ich das? Habe ich vor Wochen schon die Intention, meinen Trainer, egal wie es läuft, zu sagen, im Winter gehst du spazieren, bleibst zu Hause, kannst Skifahren gehen? Ich finde es immer sehr kurios, wenn man einen Trainer entlässt und den nächsten Tag stellt man schon einen Trainer vor, den neuen Trainer vor.
Aber lass uns doch fair sein, schau mal, wenn du dir die Ergebnisse noch mal vor Augen führst. Die haben dann irgendwann 20-0 in Bremen gewonnen und 10-0 in Gladbach,
Pokal.
Also das ging ja dann schon auf einmal absurd in Ausschläge nach oben. Ich glaube, dass sie schon längere Zeit das Gefühl hatten, so wie die Saison läuft, das wird nicht zu dem Ergebnis führen, das wir uns vorstellen, was ja legitim ist. Dann kannst du sagen, wir haben uns geirrt. Und das hast du eine Überlegung. Dann überlegst du, wer könnte der nächste Trainer sein, wenn es das nicht geht. Das ist alles noch legitim. Die Frage ist, geht man anständig miteinander um? Ich glaube, dass sie durch solche Spiele wie in Bremen oder gegen Gladbach, natürlich kommt man dann noch ein bisschen ins Grübeln. Sag mal, du siehst ja, was diese Mannschaft kann, wenn die mal ins Laufen kommt.
Aber nehmen wir doch mal bei, Bayern, diese Diskussion, die wir dann noch vor einigen Wochen hatten, ne, ist Kovac der Richtige, ist Kovac nicht der Richtige? Nein, er ist nicht der Richtige. So, jetzt hat sich der Vorstand hinter den Trainer gestellt und hat Nico das Vertrauen ausgesprochen, was mich gefreut hat. Und jetzt sprechen wir heute darüber, ja, dass Nico wieder besseren Zugang hat, dass Nico Bayern verstanden hat, die Spieler Nico verstanden haben und es läuft auf einmal. Und ich glaube, dass es in Leverkusen natürlich auch nach diesen Spielen wie Bremen, Gladbach, dann möglicherweise die Situation gab, dass man gesagt hat, okay, jetzt scheint es doch wieder zu klappen, weil man hat ihn ja mit Überzeugung geholt, Heiko Herrlich. So, und dass du natürlich trotzdem dann mal anfängst nachzudenken, und das ist ja auch die Verantwortung, die du als Vereinsboss hast. Was ist denn, wenn es nicht klappen sollte?
Ja? Ich glaube, das ist auch vor 6 Wochen entschieden worden ist.
Ja, aber schaut doch mal,
wenn, sieht man wenn doch an der Körpersprache
also ein bisschen auch. Geduld muss man doch auch haben und dem Trainer auch das Vertrauen geben. Nehmen wir ein Beispiel, Borussia Mönchengladbach. Ja, Hacking vor noch gar nicht so langer Zeit stand auch auf der Kippe. Ja. Ja, wurde der Kopf gefordert und hast du nicht gesehen. Mhm. Und Max Ebel plus sein Team haben Ruhe bewahrt und haben etwas erkannt und haben an Dieter Hecking festgehalten. Die spielen eine herausragende Hinrunde, haben den Vertrag jetzt verlängert. Also es kann doch nicht immer die Lösung sein, zu sagen, die Mannschaft bringt das nicht auf den Platz, was sie eigentlich können. Also ist der Trainer früher oder später schuld. Das ist ja Quatsch.
Aber Stefan, das Wort Vertrauen ist doch das Entscheidende. Und hier hat offensichtlich vor 6, 7 Wochen das Vertrauen war nicht mehr da. Da wird man die Entscheidung getroffen haben, wir werden Weihnachten wechseln. Und auch an der Körpersprache und in den Interviews von Herrlich konnte man schon eine gewisse Resignation in den letzten Wochen erkennen, dass er mit diesem Sachverhalt auch schon konfrontiert war.
Aber
ich glaube,
war die
Entscheidung ist schon vor 5, 6 Wochen.
Ja, aber warte ich dann noch 6 Wochen und warte noch 7 Spieltage ab und verschenke vielleicht dann Punkte um für die internationalen Plätze. Also dann treffe ich doch die Entscheidung in der Phase, wo schlecht läuft. Und wenn ich das Gefühl habe, das ist nicht der richtige Trainer, reagiere ich sofort vor 6 Wochen und warte nicht zur Winterpause und hoffe, dass ich noch 5 Punkte hole, sondern dann erwarte ich, dass ein Trainer kommt und sagt, jetzt hole ich noch 15 Punkte.
Ich gebe ja nur meine Einschätzung, dass das richtig ist, habe ich nicht gesagt, sondern mein Gefühl sagt mir, diese Entscheidung ist schon vor Wochen getroffen worden.
Ich will ja nicht behaupten, das kann man doch gar nicht von außen, dass Heiko Herrlich nicht sich Dinge an sich selber ändern wollte. Wir haben gesagt, Niko Kovac hat einen großen Schritt auch gemacht, weg von der Linie, die er zuerst mal hatte. Das nenne ich einen Lerneffekt. Hacking ist doch ein Musterbeispiel, wo du nur den Hut ziehen kannst, und das ist kein junger Trainer, sondern ein alter Sack, der viele Clubs hatte, der Erfahrung hat und der trotzdem sagt, pass auf, ich hatte mal eine Idee, ich glaube, wir können noch was anderes probieren. Und da muss ich weg von meiner Grundphilosophie taktisch. Und das funktioniert super. Und ich glaube, dass Clubverantwortliche sehen müssen und evaluieren müssen, ist der in der Lage, sich so zu verändern, dass es dann wieder klappt. Und in so einem Club, es ist ja nicht nur Mann, weißt du, in so einem Club sind ja mehrere Figuren, die miteinander reden. Der eine sagt, lass uns doch noch machen, vielleicht, ich glaube, er schafft's. Und andere sagen, ich glaube, er schafft's nicht, er ist so, wie er ist. Und auf die Art kriegen wir keinen Erfolg.
Vielleicht wir müssen aber auch eine Fehleinschätzung, Entschuldigung. Weil wir sprechen jetzt über Leverkusen, dass man sagt, so, wir schauen uns den Kader an und sagen, so und so viel Qualität, Potenzial steckt dort drin. Die müssen Zweiter, Dritter werden, so vielleicht Vierter. Das ist unser Ziel.
Okay. Ja.
Vielleicht ist das ja gar nicht die Wahrheit. Vielleicht ist das schon eine Fehleinschätzung, dass man sagt, da spielen wirklich hochtalentierte Jungs. Aber sind die wirklich so gut, dass sie den Druck auch vertragen, zu sagen, wir werden Zweiter, Dritter oder Vierter? Vielleicht ist, ich meine, wir beide saßen ja hier mit Rudi. Und Rudi hat gesagt, wir wollen Zweiter, Dritter werden, Euroleague-Finale erreichen, so das sind unsere Ziele. Dann kamst du ja mit der Komfortzone. Und genau das ist Leverkusen.
Alles machbar.
Bitte?
Ja. Ist noch alles machbar.
Ist noch alles machbar. Aber vielleicht fängt da schon der erste Fehler an, der Fehleinschätzung zu sagen, wir haben viel Talent im Kader. Aber ob das reicht für den zweiten, dritten, vierten Platz?
Eben, also da sind die alleine schon...
Vielleicht ist das die Fehleinschätzung.
Mit Leipzig ist schon eine Mannschaft dazugekommen, die da oben ist. Auch schon Bayern, Dortmund sind schon mal die Gladbach? Ersten beiden Plätze weg. Jetzt ist Gladbach noch da, Leipzig. Also in Leverkusen steht jetzt genau da, wo sie von der Mannschaft hingehören.
Ja, aber Oliver, die Qualität in Leverkusen, da sind wir uns ja, glaube ich,
alle einig. Ist sehr gut.
Also über die Einzelqualität, wir haben es ja eingangs gesagt, da müssen wir nicht drüber sprechen. Havertz, Brand, Bellarabi, also ich meine, Tah.
Aber die werden auch nie die Champions League gewinnen und auch nicht Meister werden.
Aber die Zielsetzung war ja nicht Champions League gewinnen. Aber das, was wir diskutieren, ist ja völlig hypothetisch, weil wir sind nicht, und Heribert, du weißt es, wenn du jeden Tag in einem Verein bist, ja, dann hast du natürlich ein ganz anderes Gespür als Vereinsverantwortlicher, ganz andere Insights. Wir spekulieren jetzt hier, wieso, weshalb, warum und warum haben sie es dann nicht vor 6 Wochen gemacht. Da sitzen fähige Leute in Leverkusen und die werden sich schon überlegt haben, was sie machen und wann sie es machen.
Wir sprechen denen ja nicht die Fähigkeit ab, aber Die Frage ist doch immer, und das ist das, was Stefan auch vorhin gesagt hat, und da gehe ich mit Stefan gleich, die gewinnen 8-0, die gewinnen 6-0 im Pokal, wie auch immer. Und eine Woche später spielen die Grotten schlecht. Liegt es immer dann am Trainer?
Aber eigentlich schon über Jahre.
Also liegt es immer
eigentlich
am Trainer?
Die vier, fünf
Jahre. Das ist ja die nächste diese Frage, wo man sich auch mal stellen soll.
Dann gewinnen sie zweimal und sie verlieren in Freiburg dann. Und im,
ja, wir schlagen 2-0 Gladbach, verlieren 3-0 in Freiburg.
Ja, aber die Leverkusen aber, hat seit Jahren keine Konstanz.
Ja, aber liegt es dann immer wieder am Trainer? Ich meine, die Mannschaft, muss man doch klar sagen, die gibt es ja her. Die haben ja hochtalentierte Spieler drin, da brauchen wir ja nicht drüber zu diskutieren. Aber wenn du dann 6-0 gewinnst, wenn du 8-0 gewinnst und das nächste Spiel verlierst du dann 2-0, ja, und dann sagst du, ja, aber der Trainer, jetzt verliert er das zweite Spiel noch, ja, liegt es immer am Trainer? Da muss man doch mal den Spielern auch mal, vielleicht mal in den Popo treten.
Ja, mich
ich finde einfach, man macht es sich immer zu einfach zu sagen, der Trainer ist daran schuld. Der Trainer steht da draußen, der Trainer hat sein Material. Der Trainer hat vorher in Regensburg überragend gearbeitet. So, kommt nach Leverkusen. Und Rudi hat es ja vorhin selbst gesagt, es sind 3 Punkte hinterm Euroleague-Platz und eigentlich nur 7 Punkte hinter dem Champions-League-Platz. Also, von was reden wir denn? Was für eine Erwartungshaltung haben wir denn? Hat Bayer Leverkusen damit gerechnet, dass er vor Dortmund und vor Bayern stehen, wenn er sagt, Zweiter, Dritter, müssen sie werden. Ja, Bayern kann nichts, Leverkusen kann, Dortmund kann nichts, Leipzig, naja, dann müssen dann auch hin. Also es sind doch Mannschaften, die doch die letzten Jahre bewiesen haben, auch Leipzig, was für einen tollen Fußball da gespielt wird. So, und so einfach zu sagen, ja, diese Mannschaft muss Zweiter, Dritter. Gib doch einer jungen Mannschaft mal 2 Jahre Zeit, sich zu entwickeln, um auch Erfahrung zu sammeln, auch international. Und wenn es halt nicht läuft, schmeißen wir halt mal den Trainer raus, holen wir halt einen neuen Trainer, der es ja nachgewiesen hat, der sehr erfolgreich war. Ich finde, falscher Weg.
Apropos junge Mannschaft. Versuche jetzt mal wieder zu RB Leipzig zu kommen. Wir machen nur einen einzigen Spot.
Oh.
So schnell geht das. Also, Herr Rebels sagt immer noch, vor 6-7 Wochen hat man das schon gespürt. Wir waren aber eben bei... Wo waren wir? 60 bis 80 Millionen, ne? Für Timo Werner.
Ja, es wird immer mehr.
Da sprechen wir doch über Leipzig jetzt.
Ja, jetzt.
Ja, natürlich.
Für Timo Werner, für deinen Spieler. 60 bis 80 Millionen.
Sagt Mario. 80 hat er gesagt, ne?
Ja. Was sagst du?
Jetzt nicht auf 60 runtergehen, ne?
Was sagst du?
Jetzt unverkäuflich.
Stand jetzt.
Preis.
Was ist Stand jetzt? Stand heute, oder was?
Stand heute.
Aber
morgen auch noch.
Aber wir können ja davon ausgehen, Olli, wenn er jetzt wieder im Winter nicht verlängert. Klar hat er noch Vertrag bis 2020.
Dann verlängert er vielleicht im März.
Glaube ich, ja. Ich sag mal, jetzt gehen wir mal bis Ende der Saison. Verlängert er nicht. Dann müssen wir ja davon ausgehen, dass er weggeht. Also alles andere, ihr werdet ja auch nicht das Angebot jetzt noch ein Jahr aufrechterhalten, sondern ihr werdet ja auch für euch planen müssen, weil man muss sich ja auch umgucken, dann muss ja ein Ersatz irgendwie her. Ich bin noch nicht fertig.
Lewandowski, Dortmund.
So. Lewandowski wieder zurück nach Dortmund?
Dortmund hat den Vertrag Lewandowski auslaufen lassen. Das könnte Leipzig mit Werner genauso machen.
Könnte, aber wenn ich 80 Millionen...
Ja. Frag Oliver doch mal, komm. Mario, du bist gerade schon in Schwung.
Olli, aus Olli kriegen wir nichts raus. Lass uns das machen hier, lass uns das simulieren. Nein, also... Ich glaube...
Unverkäuflich glaube ich schon mal nicht.
Ist kein Mensch so. Außer ich vielleicht früher gewesen, aber das ist ja lange her. Ich glaube, wenn du ein Angebot hast für einen Spieler in der Bundesliga von 80 Millionen, musst du diesen Spieler verkaufen. Anders geht's
nicht. Also musst du ihn verkaufen?
Nein, sie müssen finanziell natürlich nicht. Da ist ja genug Potenzial hinten dran.
Jetzt lass ihn doch mal
antworten. Ich weiß es. Ich sag nur, für 80 Millionen innerhalb der Bundesliga musst du einen Spieler hergeben. Gibt's keine Diskussion.
Gut. Wir sind ja im völlig hypothetischen Bereich, ne? Und deswegen bleibt ja alles extrem spekulativ. Aber natürlich kann man, wenn man überzeugt ist, dass man einen Spieler braucht und dass man keinen Ersatz findet und das ist dann eine Abwägung der Güter, kann man ähnlich wie Dortmund dann auch sagen, Lewandowski bleibt und wir verkaufen ihn nicht, weil wir ihn brauchen und
sportliche Ziele haben.
Ist eher untypisch. Wir sind doch jetzt erstmal in der Phase. Und lass uns doch erstmal bei der, ich komme ja gerne nochmal wieder und dann können wir besprechen, was wir dann machen, wenn es nicht geklappt hat. Jetzt sind wir in der Phase, dass wir mit Timo Werner verlängern wollen. Timo weiß, was er an uns hat. Er weiß, auf welchen Fußball wir spielen. Er weiß, dass er sich weiterentwickeln kann. Er weiß, welcher Trainer kommt. Das ist auch nicht unwichtig für einen Spieler.
Klar.
Und wir hoffen, dass wir uns für die Champions League qualifizieren. Das ist zumindest mal der Anspruch, den wir jetzt haben nach der Hinrunde und 31 Punkten, dass wir diesen vierten Platz verteidigen, auch in der Rückrunde. Und dann sehe ich jetzt auch keine große Notwendigkeit für Timo Werner, der sagt, ich muss jetzt wechseln, weil ich muss jetzt den nächsten Schritt machen. Den kann er auch noch bei uns machen. Den kann er auch noch unter Julian Nagelsmann machen. Und deswegen glaube ich, dass wir ganz, ganz viele gute Argumente haben. Und wenn all die Argumente nicht reichen sollten, wovon ich nicht ausgehe, damit könnt ihr mich dann auch gern konfrontieren, wovon ich nicht ausgehe, dann müssen wir uns mit der Situation auseinandersetzen. Und dann ist es natürlich nicht so, dass wir sagen, weil wir nicht die Größe von Dortmund und Bayern haben, das sind ja immer die Klischees, die uns immer nachgetragen werden, dass wir uns alles leisten können, dass wir uns alles kaufen können. Wenn wir dann aufgestiegen sind und dann mit 8 Spielern spielen in der Stammelf, die in der zweiten Liga dabei waren und am Aufstieg beteiligt waren, da spricht dann keiner drüber. Aber vorher haben natürlich alle kolportiert, jetzt kaufen sie die ganze Bundesliga zusammen. Also wir haben auch keinen Geldspeicher, das habe ich auch schon mal gesagt. Und wenn wir dann eine wirtschaftliche Entscheidung irgendwann mal treffen müssten, formulieren wir es mal allgemein, dann werden wir die auch treffen und auch treffen müssen. Aber Stand jetzt bin ich in der Causa Timo Werner tiefenentspannt. Der erholt sich jetzt. Wir reden miteinander, haben auch noch ein wenig Zeit. Das muss jetzt auch nicht bis zum 31.12. erledigt sein oder bis zum 15. Januar oder bis zum 15. Februar. Aber wir werden sicherlich jetzt die Gespräche fortsetzen und dann kommen wir irgendwann zu einer Entscheidung. Und das, was in der Waagschale liegt, abschließend noch dazu, was wir in die Waagschale legen, und damit meine ich nicht nur das Finanzielle, ist extrem viel, nämlich das Inhaltliche, dass sich auch so ein Spieler in einem fantastischen Umfeld, bei einem fantastischen Club und auch mit einem der interessantesten Trainer weiterentwickeln kann.
Jetzt habe ich mal eine Frage, habe ich. Das ist total nachvollziehbar, alles, was du sagst und auch argumentierst. Aber habt ihr eine Gehaltsobergrenze?
Wir haben ja im ersten Jahr, das haben wir dann bewusst transparent gemacht, würde ich jetzt wahrscheinlich auch gar nicht mehr machen, weil natürlich so viel kolportiert wurde, jetzt, was ich gerade gesagt habe, jetzt kaufen wir die Bundesliga zusammen, alle Stars und wir können 10, 12 Millionen Gehalt zahlen. Und dann haben wir gesagt, wisst ihr was, wir machen das mal ein bisschen transparenter und sagen, dass bei uns kein Bundesligaspieler mehr als 3 Millionen verdient hat. So, und das haben wir im ersten Jahr mal transparent gemacht, unserer Bundesliga-Geschichte, weil wir natürlich diesen Klischees entgegenwirken wollten. Und das haben wir mit Nachdruck dann auch geschafft, weil mehr Nachhaltigkeit, als wir gezeigt haben, mit der jüngsten Bundesligamannschaft an den Start zu gehen, sich direkt für die Champions League zu qualifizieren und wie gesagt, 10 Spieler im Kader zu haben, die vorher auch in der zweiten Liga permanent gespielt haben, das war sicherlich ein Ausrufezeichen an Nachhaltigkeit und auch was unsere Leitplanken und Philosophie angeht. Und deswegen haben wir das kommuniziert. Jetzt ist natürlich so, wir haben uns dann im ersten Jahr für die Champions League qualifiziert, dass sich in der Champions League, und das ist egal, ob das beim HSV wäre, wenn sie den Champions League spielen, ob das bei Eintracht Frankfurt ist, ob das wo auch immer ist, natürlich verschiebt sich dann die Gehaltsstruktur, wenn du international spielst.
Also
Champions League, Euroleague oder nur Bundesliga.
Mehr.
Aber ja, das heißt, wir können natürlich nicht Gehälter zahlen wie Bayern oder Dortmund. Ne? Naja, weil wir machen roughly 200 Millionen Umsatz und nicht 600 Millionen Umsatz.
War das Totschlagargument.
So. Aber deswegen zu sagen, abgesehen vom Finanziellen in die Waagschale, muss natürlich auch willkommen im richtigen Leben.
Nur das
natürlich auch so Geld viel Geld, dass das für einen Spieler, was ich ja nachvollziehen kann, das ist doch nichts Verwerfliches, wenn der sagt, pass auf, ich kann da das Doppelte verdienen. Und ihr müsst, ich sage ich nicht, aber so, das muss man halt dann irgendwann mal sagen, wo stehen wir, wo wollen wir hin, was Güterabwägung. Mhm. Wir wollen den Spieler halten. Dass Werner ein Spieler ist, der jedem Club gut tut, wenn er diese Art Fußball spielen will, ist doch so unstrittig. Ob du so einen wieder kriegst so schnell, auch fraglich. Also das kostet. Wenn ich aber über die Struktur zerlege, das war schon vor 100 Jahren so und das ist auch heute so. Mhm. Das musst du abwägen. Und ich denke, darüber werdet ihr intensiv nachdenken müssen. Das ist so eine
absolut.
So eine Schraube, an der musst du drehen.
Machen wir doch mal die Parallele zu Mario Götze, über den wir gesprochen haben, ne, wo wir gesagt haben, Mensch, Bayern, und da hat er sich vielleicht auch nicht so richtig wohl gefühlt, ist zurück nach Dortmund gegangen. Am 6. Spieltag haben wir alle diskutiert, Mario Götze, und jeden Tag wurden dann neue Bilder kommentiert, wenn er dann im Kraftraum war und die BVB hat gesagt, er ist nicht dabei, weil er krank ist. Und permanent hat dieser fantastische Fußballer Götze einen drauf bekommen, ja, und völlig zu Unrecht. Jetzt ist einer der und er wäre nicht mehr fit und so. Und 10 Spieltage später ist er einer der laufstärksten, rennt 12,4 Kilometer durchschnittlich pro Bundesligaspiel, einer der laufstärksten beim BVB. Und er fühlt sich halt auch wohl. Und er weiß jetzt auch,
Und das haben wir eben auch diskutiert, was er beim BVB hat. Und wir glauben, natürlich darf das Gap finanziell nicht so weit auseinander sein, dass man das komplett zur Seite schieben kann. Aber es gibt für so einen jungen Spieler,
natürlich,
oder für so junge Spieler, lösen wir uns mal ein bisschen von Timo Werner, gibt es natürlich auch noch ein paar andere Argumente. Und solange wir, absolut, unseren Verein weiterentwickeln, solange wir es schaffen, international zu spielen und so, ja, solange ein Spieler nicht 26, 27 ist und sagt, jetzt muss ich aber mal zu einem Top-Club, sind wir, glaube ich, die richtige
Adresse. Vorhin waren wir uns einig, Bayern, für wen spielt er jetzt? Sag mir, an welcher Position spielt er? Lewandowski raus, Lewandowski sagt freiwillig, ich mache mal ein paar Spiele weniger. So, der hat schon sich ziemlich verändert, aber das
ist nicht die Richtung. Wie immer an der Stelle vertiefen wir das gleich, ne? Du weißt ja. Hm? Sprechen dann noch über das Verhältnis zu Ralf Rangnick, zu Julian Nagelsmann, das ist der neue Hoffnungsträger, habe ich dich richtig verstanden, glaube ich. Und André Breitenreiter, der will nicht die Winterpause abschaffen, aber zumindest für seine Mannschaft. Die Diskussion hatten wir auch, darüber reden wir gleich. Sie haben erstmal die Chance, wieder 200.000 Euro zu gewinnen. Ich drücke in die Daumen. So, hi von Adel und Bent, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Check 24, Doppelpass. Und wir verleihen jetzt erstmal was, kurz vor Weihnachten. Gut.
Ja, wir küren doch wieder unsere weiße Weste. Da geht es darum, welcher Torhüter die meisten zu Null Spiele spielt. Und da bleiben wir nämlich auch bei RB Leipzig. Denn Peter Gulasch, der hat sich wirklich so, ich würde fast schon sagen, heimlich, still und leise dazu am besten hinrunden Torhüter gemausert. Momentan gemeinsam 7 weiße Westen mit Jan Sommer von Gladbach. Aber er hat eben ein Gegentor weniger gefangen. Es gab insgesamt im November 10 weiße Westen, bedeutet 500 Euro von Polarweiß ins Phrasenschwein. Danke dafür. Und wir wollen aber natürlich, genau, Herr Minzlaff nickt schon, lobend, wir wollen aber auch noch ein bisschen auf die Europa-League-Bilanz jetzt eingehen. Also Leipzig ist jetzt nicht mehr auf 3 Hochzeiten tätig, sage ich mal, sondern in der Europa League ging es in der Gruppenphase schon raus. Das war etwas ernüchternd, denn da gab es am Ende ein 1:1 nur gegen Trondheim. Plus Schützenhilfe von Salzburg hat alles nichts gereicht. Und es gab ein bisschen Kritik auch aus Spielerkreisen an der großen Rotation von Ralf Rangnick. Und das sagt er selbst dazu.
Ich glaube, jeder, der bei dem Spiel gegen Trondheim anwesend war, hat es auch gesehen. Aber wir hätten ganz sicher keine 31 Punkte, wenn wir nicht in dem Stile rotiert hätten, sondern vielleicht nur 21. Und dass wir mit 17 Feldspielern in den letzten 2,5 Monaten jetzt 31 Punkte haben im DFB-Pokal und in den letzten 16 sind, ist großartig. Und dass wir in der Euroleague ausgeschieden sind, ist ärgerlich, auch ein Stück weit bitter gewesen auf die Art und Weise, wie es passiert ist. Aber ich glaube trotzdem, dass es jetzt für die Rückrunde mit diesem kleinen Kader fast ein Ding der Unmöglichkeit gewesen wäre, da jetzt nochmal 2, 3, 4 Runden weiterzukommen in der Euroleague. Dazu hätten wir dann tatsächlich nochmal 3 oder 4 Spieler holen müssen zusätzlich.
Bei 4 Runden hättet ihr die Champions League gewonnen oder die Euroleague gewonnen. Das gibt auch ein bisschen Aufwind und auch ein wenig finanzielle Unterstützung.
Hast du dich ein bisschen mehr geärgert, dass ihr rausgeflogen seid?
Ich glaube, wir haben uns alle sehr geärgert.
Das merkt man. Richtig geknallt hat es danach.
Also, wenn ich Ralf Rangnick gerade richtig verstanden habe, Priorität Bundesliga viel wichtiger und damit die Quali für die Champions League?
Ja, das wird ja dann immer so interpretiert. Also, ich
kann sagen, wie denn sonst?
Erstmal ist es so, dass ich finde, Ralf Rangnick sich gar nicht rechtfertigen muss, wenn er rotiert. Er ist der Cheftrainer. Und wenn der Trainer entscheidet, der stellt für sich die beste Elf dann auf den Platz und muss ja auch sehen, dass er mit dem dünnen Kader, den wir ja tatsächlich haben für die 3 Wettbewerbe, dass er da richtig aufstellt und dass wir natürlich nicht am Ende noch zu viel Verletzte haben. Also deswegen.
Aber warum habt ihr denn so einen dünnen Kader?
Deswegen diskutiere ich auch gar nicht über die Rotation. Ralf Rangnick ist unser Cheftrainer, der hat uns jetzt, mit ihm sind wir aufgestiegen in die erste Liga und wir haben jetzt nach 17 Spielen, 31 Punkte, stehen auf Platz 4. Also deswegen ist mit mir hier heute keine Diskussion über Rotation zu führen. So, das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2, um das mal hier sauber
abzuarbeiten. Macht ihr die Ansagen, ja? Also das ist alles klar. Ich würde gerne mal über die Rotation bei Leipzig sprechen. Wie ist das jetzt eigentlich, wenn man so ein entscheidendes Gruppenspiel hat, schickt man nicht die bestmögliche Mannschaft hin oder hat man gesagt, es ist ja nachvollziehbar, ihr musstet ja schon euch da durchgurken mit 3 Vorrunden, bis ihr überhaupt da wart. Und es kommt ja dahin, es ist ja auch viel ehrlicher dann zu sagen, du, Europa League, sind wir auch froh, dass es eigentlich vorbei ist, ist jetzt auch nicht so tragisch.
Ja, aber ist nicht wahr.
Naja gut, die Euphorie, man sieht ja schon einen Unterschied, wenn man in Leipzig vor 12.000 Leuten spielt oder in Frankfurt, wo halt immer halt 10.000, 20.000 mitreisen und jetzt schon alles ausverkauft ist bis zum Finale, dann ist es ja auch nicht so tragisch, wenn man auch
Lass ihn jetzt mal antworten.
Gerne, bitte. Ich bin gespannt. Dankeschön. Dann reden wir über die Rotation. So, bitte. Nein, ist okay.
Also wir haben in drei Wettbewerben begonnen und hatten natürlich den Anspruch, so weit wie möglich zu kommen. Wir wussten, dass der Kader dünn ist. Wir haben aber auch eine klare Philosophie, dass wir nicht irgendwas machen. Und die Spieler, die wir haben wollten dann noch im Sommer, das hat halt nicht funktioniert. Wir wussten, was wir haben wollen, wir haben sie aber nicht bekommen. Und dann standen wir vor der Entscheidung, Transfers im Winter dann möglicherweise zu tätigen, die dann auch passen. Oder wir tätigen jetzt Transfers, wo wir sagen, das könnte funktionieren. Und dieses, das könnte funktionieren, das wollten wir nicht machen. Und deswegen haben wir uns gemeinsam entschieden, wir verpflichten keinen Spieler im Sommer. Keine Alternative B oder C, die es sicherlich auch gegeben hätte, weil wir uns auf 2-3 Spieler konzentriert haben und die haben wir halt nicht bekommen. So, und dann sind wir mit diesem Kader, um das jetzt nochmal aufzuarbeiten, dann in die drei Wettbewerbe und wir wussten, dass wir da auch natürlich ein Stück weit rotieren müssen, um halt vernünftig dann auch über diese Saison beziehungsweise schon mal bis zum Ende der Hinrunde zu kommen. So, und dass wir dann natürlich durch den tollen Sieg von Eintracht Frankfurt dann noch die im DFB-Pokal dann die Quali-Runden spielen mussten, das war mal so in unserer theoretischen Planung.
Nicht kurz so
vor dem Pokalfinale war das nicht so vorgesehen. Ja, da haben wir uns tatsächlich durchgewurschtelt und dann auch mit viel Glück haben wir es ja in die Gruppenphase geschafft. Aber ich will mal hier an der Stelle festhalten. Wir spielen das dritte Jahr Bundesliga. Wir sind 2009 in der fünften Liga gestartet. So, und dass für uns die Euroleague ja kein Wettbewerb ist, wo wir sagen, den schenken wir ab, der interessiert uns nicht, das sollte doch allen klar sein. Und dass auch für unsere Fans, wir hatten fast 3000 Fans in Salzburg, wir hatten 3000 Fans in Celtic dabei, in Glasgow dabei, dass wir diese Europareise gerne fortgesetzt hätten, dass auch die Mannschaft das gerne fortgesetzt hätte, das ist doch klar. Nach dem Aus gegen Trondheim, respektive dem Unentschieden und dann damit das Ausscheiden in der Euroleague, war Totentanz in der Kabine. Und da war nicht, ey, super, jetzt können wir uns auf die Bundesliga konzentrieren, weil wir wollen uns für die Champions League qualifizieren. Aber das gehört doch auch zum Sport, dass du dann den Mund abputzt und sagst, okay, scheiße, shit happens, aber jetzt können wir uns doch konzentrieren auf Bundesliga und auf den DFB-Pokal. Aber dass wir irgendwo mit Ansage da in die Spiele reingegangen sind, nach dem Motto, gucken wir mal, dass wir ausscheiden, das war sicherlich nicht der Fall.
Es hätte ja wahrscheinlich auch noch eine gewisse Prämie gegeben, wenn man weitergekommen wäre. Also die Spieler, wissen wir ja, ne, die reagieren ja auch ein bisschen auf Geld. Also,
ist das so?
Gehen wir mal.
Auch in Leipzig.
Auch in Leipzig ist
es so. Obwohl es auch Argumente nicht für andere Sachen gibt.
Spielen die Spieler ja auch nicht für Nüsse, kostet das Geld.
Nein.
Dann nimm's.
Nein.
Ach so.
Gar nicht gesagt.
Und deswegen glaube ich auch nicht, dass man, es hat sich natürlich ein bisschen unglücklich jetzt angehört von Ralf, ne? Muss man ja schon sagen. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Spieler sich die Prämie entgehen lassen, wenn sie ins Achtelfinale kommen.
Also klar, aber der Trainer muss sich ja dann, oder rechtfertigt sich ja dann für die Rotation. Ich habe dem Ralf gesagt, die Fragen würde ich gar nicht mehr beantworten. Du bist der Trainer und du stellst auf. Und ob dann, wenn der Reporter nicht rotieren will, dann soll er Trainer werden und dann braucht er nicht rotieren. Ralf Rangnick ist unser Cheftrainer und da haben wir vollstes Vertrauen, dass er die beste Elf aufstellt. Und er hat jetzt auch nicht gegen Trondheim die Elf aufgestellt, wo er gesagt hat, na, mit der haben wir eine Chance, dass dann Trondheim den ersten Punkt in der Euroleague-Gruppenphase holt. Sondern wir wollten natürlich mit Schützenhilfe von Salzburg, die haben wir ja dann auch tatsächlich bekommen, und das ist nicht so einfach, in Glasgow zu gewinnen, wollten wir ins 16. Finale einziehen. Das hat jetzt nicht geklappt. Ja, ich bin bei dir, Mario, vielleicht ein bisschen unglücklich formuliert, aber wenn ihr alle in der Kabine gewesen wärt oder auch in der Trainerkabine, ja, da war Totentanz. So,
aber das wäre schon mal ein guter Ansatz, dann dürfen wir nächstes Mal in die Kabine. Wie wäre es denn damit?
Du musst mit der DFL besprechen. Ne?
Das Euroleague.
Aber du hast Salzburg gerade angesprochen. Erste Verpflichtung habt ihr schon getätigt. Aidara, 15 Millionen. Fällt aber erstmal noch aus bis Sommer.
Na gut, der wird ja jetzt nicht operiert, sondern ist das hintere Kreuzband. Der wird also alternativ konservativ behandelt. Ja. Und idealerweise März, April. Aber ob der dann noch Einsatz bekommt,
schwierig, ne?
Müssen wir mal abwarten. Ne?
Hm. Wer kommt noch?
Tyler Adams. Ne? Sind ja schon mal zwei.
Ja, wie viel willst du insgesamt?
Das heißt, wie viel wollen wir? Wir werden uns jetzt natürlich gestern war letzter Spieltag. Danach sind wir alle zur Weihnachtsfeier, haben lange gefeiert, wenig geschlafen. Und jetzt werden wir uns in den nächsten Tagen noch mal intensiv austauschen. Es gibt noch ein, zwei interessante Spieler, die wir gerne verpflichten würden. So, ob das dann jetzt im Winter klappt oder ob das vielleicht erst im Sommer klappt.
Ja.
Ja.
Werner zum Beispiel. Oder eben nicht.
Und sind das zwei, die nicht bei Salzburg spielen? Ist das möglich?
Das ist möglich.
Ist möglich, okay, ist klar.
Du hast eben gesagt, im Sommer gab es 2-3 Spieler, die du gerne gehabt hättest. Es hat aber nicht geklappt. Woran hat es gelegen? Am Geld? Oder wollten die Spieler nicht?
Nee, wir wollten auch Haidar aus Salzburg. Und Salzburg hat halt gesagt, wir geben diesen Spieler nicht ab, weil wir wollen selber uns für die Champions League qualifizieren, was wir nicht geschafft haben. Und ihn dann auch selber für...
Haben die noch nie geschafft, glaube ich. Ne?
Das ist richtig.
Ja, aber mit allem Respekt hat Salzburg letztes Jahr das Halbfinale der Euroleague erreicht für den österreichischen Club. Letztes Jahr nicht.
Nee, letztes Jahr nicht.
Letztes Jahr nicht.
Letztes Jahr nicht.
Schick dir nochmal den Spiel.
Sehr gerne, danke.
Aber... Es ist schon beachtlich, wenn du dann in der österreichischen Liga spielst und dann so durch die Euroleague auch jetzt mit 18 Punkten. Wir können uns da eine Scheibe von abschneiden. Wir sind
mit 7 Punkten ausgeschieden. Die sind ja auch dran gewachsen, ist ja keine Frage.
Und die haben den Spieler nicht abgegeben. So, und das Gleiche mit Lookman. Wir hätten ja auch Lookman verpflichtet, sind dann irgendwann auch ausgestiegen bei Everton, weil wir natürlich ja auch keinen Geldspeicher haben. Ich wiederhole mich ja da so ein bisschen. Und dann haben wir die Transfers nicht getätigt.
Rudi war auch so ein Kandidat, ne? Oder?
Rudi war von vornherein klar, dass wir ihn nicht kaufen, weil das Gesamtpaket, das habe ich ja allen mal vorgerechnet, teuer, ne? 7 Millionen Gehalt, 20 Millionen Ablöse. Ja, Herr Rummenigge hat mir gesagt, egal was Sie irgendwann lesen, unter 20 Millionen geben wir den nicht ab. So, und dann 4 Jahre mal 7 Millionen, wenn es dann reicht, rechnen wir mal 7,5 Gehalt, ist ein bisschen einfacher. Dann sind wir bei 30, 20 Millionen Ablöse. Dann will der Kollege Nährlinger als Berater dann auch noch ein bisschen was verdienen. So, und dann war das ein Paket, wofür ich das Stadion umbauen kann. Und da waren wir uns einig, trotz der Klasse, die Rudi hat und auch, dass Ralf ihn gerne geholt hätte, aber dass wir das Paket so nicht stemmen können für einen 28-Jährigen. Und da haben wir halt Nein gesagt.
Und jetzt im Nachhinein alles richtig gemacht, wenn man sieht, wie Rudi spielt.
Ja, aber Schalke hat das Paket übernommen.
Ja, gut, die haben ja genug Geld, Schalke. Spielen ja auch gut, kommen ja auch noch in die Euroleague vielleicht.
Du hast eben mehrmals auch Julian Nagelsmann schon erwähnt, so als Hoffnungsträger, auch für Timo Werner zum Beispiel. Wie macht man das eigentlich? Der hat jetzt noch einen Job in Hoffenheim. Gibt schon eine Kommunikation? Tauscht ihr euch aus? Gerade wenn es um neue Spieler geht? Ist das schwierig eigentlich, ne? Oder?
Ja, was heißt schwierig? Also wir haben ja bis jetzt noch nicht über neue Spieler gesprochen, deswegen haben wir uns auch noch nicht ausgetauscht. Und klar ist, dass wir momentan natürlich in der Bundesliga gegeneinander spielen und Julian konzentriert sich auf Hoffenheim und jeder, der Julian kennt, und das reicht schon, wenn man ihn aus der Entfernung kennt, dann weiß man, dass... es ein extremst akribischer Arbeiter ist, der es hasst zu verlieren, der jedes Spiel gewinnen möchte. Und der hat jetzt nicht viel Raum, um sich irgendwie mit der Kaderplanung 1920 von RB Leipzig auseinanderzusetzen, sondern der hat jetzt Champions League gespielt und konzentriert sich jetzt auf die Bundesliga in der Rückrunde. Und auch das, wenn dann immer wieder gesagt wird, das glauben wir euch nicht, ich kann es ja nicht ändern. Wir haben keinen Austausch. Ja, wir gratulieren uns ab und zu mal, wenn der andere mal ein gutes Spiel gemacht hat. Wir haben uns gesehen im Pokal und wir haben uns gesehen in der Bundesliga. Und ansonsten sind wir auch aus Respekt Hoffenheim gegenüber, haben wir gesagt, alles klar, wir ziehen die Klausel, ja, und wir geben es auch bekannt, damit dann auch da Ruhe ist. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass Julian Nagelsmann und Ralf Rangnick jetzt täglich telefonieren und sich Spieler austauschen, sondern wir konzentrieren uns auf uns, wollen hoffentlich vor Hoffenheim am Ende der Bundesliga-Saison stehen, und dann gibt es immer noch genug Zeit, sich dann auszutauschen, was wir dann im Sommer machen.
Aber muss ich das nicht im Fall Timo Werner machen? Julian Nagelsmann möchte doch bestimmt auch gerne, dass er bleibt, oder?
Ja, aber wir haben ja auch, als Julian den Vertrag unterschrieben hat und als wir miteinander gesprochen haben, ja, da haben wir uns natürlich unterhalten. Wie sieht der Kader aus? Wie sieht er die Spieler? Ne? Und das ist ja auch ein großer Bestandteil letztendlich für einen Trainer. Der will ja wissen, was kann hier investiert werden? Welche Spieler werden versucht zu halten? Und geht mal davon aus, dass wir da auch über den Fall Timo Werner gesprochen haben, und geht mal davon aus, dass sich Julian extrem wünschen würde, wenn Timo Werner verlängert.
Aber es liegt ja nicht immer nur an dem Verein, sondern muss ja auch der Spieler mitmachen. Also da kann Julian, natürlich will Julian den behalten, ist doch normal. Aber das entscheidet natürlich nicht Julian oder Ralf. In dem Fall kann man natürlich sagen, er hat Vertrag bis 20, aber wenn er sagt, in 3 Monate, er möchte weg, dann wird auch Leipzig den Spieler nicht versuchen, auf Biegen und Brechen zu halten. Denn wenn ein Spieler unzufrieden ist, dann habe ich auch nichts davon und mir geht noch enorm viel Geld flöten. Und für 80 Millionen kann man ja einiges kaufen.
Das ist ja schon mal gut. Jetzt sind wir schon nicht mehr bei 60 bis 80.
Nein, er hat ja zugehört. Weißt du,
80 Millionen, Bayern kann das bezahlen.
Mittlerweile hat er schon dreimal gesagt.
Dortmund bezahlt es nicht, Bayern bezahlt es.
Ja. Olli wollte noch was sagen, aber Gutes Stichwort, aber Hannover 96, die du
da bist. Ach nee, noch, das muss nicht sein, ernsthaft.
Doch.
Wir wollen den Leuten auch nicht die Weihnachtsstimmung vermiesen.
Jetzt kommst du dran.
Jetzt komme ich dran.
Nein,
ich wollte eigentlich nur fragen, aber wenn es einen Transfer gibt, dann sprecht ihr euch schon ja mit Julian Nagelsmann ab. Also ihr sagt jetzt, wir würden gerne den und den kaufen. Da gibt es ja zumindest mal ein Gespräch.
Wir haben ja gesprochen, habe ich gerade gesagt, als wir den Vertrag unterschrieben haben. Und da gab es dann natürlich eine Liste. Die Spieler ändern sich jetzt ja nicht tagtäglich, sondern so ein Scouting bei uns passiert jetzt nicht zwischen Tür und Angel, sondern das sind...
Also es gibt eine Liste auf jeden Fall.
Das sind lange Prozesse, dann gibt es eine Shortlist und da kommt jetzt nicht jeden Tag ein neuer Spieler drauf. Also daher.
Gut. Aber bei 24 Stunden und 7 Tagen in der Woche ist es durchaus denkbar, dass ein Trainer, auch ein akribischer Arbeiter in Hoffenheim, ein 5-Minuten-Telefongespräch führen kann, auch mit Leipzig, ohne dass er damit gegen alle religiösen Grundsätze verstößt. In der
Glückwunsch-SMS. Also, ich rufe ihn heute an und wünsche ihm frohe Weihnachten. Und dann frage ich ihn nebenbei noch, ob er noch ein paar Wünsche hat.
Okay, einigen uns aber ich bin ziemlich sicher.
Wir können es ja auch so machen. Wir haben ja gleich noch eine kleine Pause. Da kannst du ihn ja mal
mit den Weihnachtswünschen, glaube ich, sofort. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass Julian Nagelsmann in diesem Gespräch dann sagt, sag mal, wie ist der Stand mit Werner? Und ihr sagt, es hat sich noch nicht
geändert. Der hat ja heute die Sendung vielleicht geguckt, ne?
Dann weiß
oder
er.
Oder spielt oder ja noch, eher nicht.
Also, was wünschst du dir für 2019? Öfter mit ihm zu telefonieren?
Du nimmst mir schon die Wünsche vorweg.
Lass ihn doch mal wünschen.
So, Hannover, Mensch, ich hab's dir fast vergessen.
Ja. Keine Wünsche, oder?
Ja, bitte.
Du, was wünsche ich mir? Gesundheit, Frieden, einen 5. Platz in der Bundesliga für RB Leipzig.
Den wird's gehen.
Ja, ist doch okay.
Reicht.
Aber wenn ihr Dritter wird, bist du nicht stinksauer und sagst, das hat mir Weihnachten anders gewünscht.
Das wäre okay.
Okay.
Dann sagt er nächstes Mal wieder international. Ja. So, André Breitenreiter. Die haben heute noch trainiert, Hannover 96
übrigens. Ja, sie haben abgeschlagen und haben gesagt, super, lief gut die englische Woche, einen Punkt geholt.
Ja, es gab ja diese Drohung, die stand im Raum vom Trainer André Breitenreiter. Also, wir machen gar keine Pause, wir trainieren durch. Mal gucken, was er jetzt heute, nachdem er geschlafen hat, gesagt hat.
So haben wir eben unsere letzte Besprechung vor den Weihnachtsferien gehabt und festgelegt, dass wir der Mannschaft bis zum 28. Weihnachtsurlaub geben, auch aus Respekt der Familie gegenüber. Das stand eigentlich auch für uns nie zur Disposition, sondern es ging eigentlich eher sowieso die ganze Zeit um Urlaub zwischen den Weihnachtstagen. Uns am 28. um 16 Uhr treffen zum Training und dann auch in den folgenden Tagen trainieren. Über Silvester und Neujahr gibt es dann zusätzlich nochmal frei, damit wir alle dieses Jahr und insbesondere diese Hinserie abschütteln können, um dann gestärkt in das Jahr 2019 zu gehen und gemeinsam wieder anzugreifen, um es besser zu machen.
So, also Boxing Day in Hannover, ne, nennt man das. Also bei Silvester wird dann wieder trainiert. Naja, was wir davon halten, besprechen wir gleich. Oliver muss los. Herzlichen Dank. Alles, alles Gute. Bis bald. Viel Erfolg weiterhin. Schöne Weihnachten. Ja,
Glück. Ja, danke schön. Naja, was
für Weihnachten. Genau, nehme ich. Ja. Und falls du gleich mit Julian telefonierst, sag uns kurz Bescheid. Ne?
Ich an.
Ja? Tschüss. Euer Minzlaff. So, Stefan. Was sagst du zu dem Motor? Achso, Olli wollte erstmal was.
Ich wollte eigentlich sagen, er muss ja zu seinem Flieger, was ja eigentlich egal ist, weil sein Hauptsponsor verleiht doch Flügel, da kann er ja jederzeit fliegen eigentlich.
Oh.
Ist okay.
Willst du was sagen, Olli?
Ist okay. War ich mit Dosenpfand. Ah. Ist okay.
Na gut, ist die letzte Sendung des Jahres, ne? Man merkt schon ein bisschen, ne? Wir sind ein bisschen lustiger unterwegs. Stefan, so, jetzt nochmal zu dem O-Ton, wie es so schon heißt, von André Breitenreiter, zu der Aussage.
Das muss er ja selber verantworten. Also grundsätzlich sollten die Spieler zwischen Weihnachten und Neujahr frei bekommen. Er hat zwar gesagt, aus Respekt, ich denke eher an die Erholung, dass man sagt, einen hohen Aufwand betrieben, jetzt muss man noch mal zur Ruhe kommen. Ich glaube, auch mental wäre das viel wichtiger für Hannover, als sie am 28. zurückzuholen zum Training. Aber du bist Insider, sag du.
Aber ich bin kein Insider. Die ganze Diskussion war natürlich sehr mittelmäßig, weil es ist ja wie bei Kindern, wenn du was androhst und du ziehst es nicht durch, ist es halt auch, wirkt es inkonsequent. Und du vorher sagst, vor der englischen Woche, wenn wir nicht eine gewisse Anzahl von Punkten, man wollte, glaube ich, mindestens 3 holen, also was auch schon eigentlich zu wenig ist. Dann streichen wir den Weihnachtsurlaub und dann trainieren wir hier jeden Tag und dann ruderst du zurück, nachdem du gestern gegen Düsseldorf wirklich auch wieder ein wichtiges Spiel verloren hast in der letzten Sekunde und sagst, am 28. können wir aber wieder trainieren. Aber es gibt nochmal eine Sonderregelung für die Brasilianer. Die dürfen erst am 3.1. wiederkommen, weil die sind in Brasilien. Also die trainieren über Silvester.
In Brasilien.
In Brasilien.
Ganz sicher, ne?
Oder was auch immer die machen.
Also das ist nicht dein Ernst.
Doch, ernsthaft. Nein, die Brasilianer kommen erst am 3.1.
Ja, aber die weiß nicht, ob du es ernst meinst.
Nein, das meine ich ernst. Das meine ich ernst. Nee, das ist Hannover 96.
Das kannst du gar nicht glauben, dass es ernst gemeint ist.
Nein, wirklich. Die Brasilianer kommen erst am 3.1.
Da hätte ich auch in Brasilien Urlaub gebucht.
Die Brasilianer.
Pass beantragen?
Ja.
Zack, bist du Brasilianer.
Lächerlich.
Schauen wir auf den Siegtreffer.
Ob bitte nicht.
Ja, die Mannschaft der Woche ist das.
Ja, Düsseldorf, zu Recht.
Na, Olli, komm, wenn, dann sag
ja,
du was.
Da hat Oliver Fink, nicht Oliver Fink, hat halt abgeschossen und nachdem Bruno Esser ja wirklich sehr viel gehalten hat, hat er da halt den halt nicht gehalten. Das ist halt in der 91. Minute und der hat da schon ein, zwei von der Linie gekratzt, die wirklich gut waren, aber...
Aber die Torhüter hatten es nicht so an diesem Spieltag, ne? Die haben einige...
Nein, das war...
Aber endlich wird es bestraft.
Das ist halt, die letzte Szene im Spiel. Und... ja, das ist halt, wenn du Letzter bist oder dann 17. jetzt, ist genau dasselbe.
Endlich wird das Fußballspielen der Torhüter mal bestraft. Ich kann das nämlich nicht mehr sehen. Wenn sie den Torhüter jetzt schon zum Libero machen und meinen, die Torhüter können alle Fußball spielen wie Manuel Neuer. Genau mit Bremen war es alles selber. Hoffentlich hören sie mal mit der Scheiße auf.
Aber der stand nicht am Mittelkreis, der stand ganz normal im Tor. Aber
es ist einfach mittlerweile Mode geworden, dass die Torhüter auf einmal der Libero spielen. Die meinen jetzt, die können alle auf einmal Fußball spielen. Da wären sie Feldspieler geworden. Die sollen den Ball wegschießen und sollen die Hände benutzen. Sonst nichts, ne, die Füße.
Vor allen Dingen, weißt du, was das Schöne ist? Dann spielen sie den Ball raus, dann wird der Ball wieder zurückgespielt.
Genau.
Du hast ja keinen Raumgewinn, nichts. Ne?
Also völlig unnötig. Und deswegen muss es bestraft werden.
Ja. Wir gucken noch mal.
Zwar mein Bremer nach Verein, aber...
Nach Leverkusen gucken wir mal. Jahrstein auch hier. Guckt da wieder zurück. Ja. Und das ist natürlich das sind eigentlich zwei Stockfehler, Stefan.
Das war der Platz, aber da muss man, das war ein Platzfehler.
Ja, der ist aufgesprungen. Ne?
Das war sehr unglücklich.
Und in Leipzig war das auch Platzfehler, Herr Herbert?
Nein, da war es kein Platzfehler. Aber hier war es wirklich einer.
Ja, aber trotz allem die Zurückspielerei zum Torhüter und der Torhüter eröffnet das Spiel. Sollen das machen, für was sie bezahlt werden. Die sollen die Hände benutzen, nicht die Füße.
Guck hin, da, jetzt springt er hoch, der Ball.
Der wollte aber trotzdem annehmen. Ja. Schieß doch den Ball weg.
aber schau mal, wie der Havertz den Ball trifft.
Ja, der Ausscorerpunkt.
Hier ist nochmal der Platzfehler.
Ja, aber egal. Da braucht er den Ball nicht zurückzuspielen. Was hätte er machen können? Der hätte er auch noch wegschießen können.
Das ist halt unglücklich, so kurz vor Weihnachten, ne, oder?
Ja.
Aber es gibt natürlich Torhüter, den macht Manuel Neuer genauso, durch den Platzfehler.
Ja.
Kannst du den Jahrstein jetzt keine Vorwürfe machen?
Nein, es war nur auffallend an diesem Wochenende, ne, dass mehrere
solche Sachen passiert halt mal. Das passiert halt mal. In der Haut möchtest du aber nicht stecken. Ne?
So, André Breitenreiter ist noch Trainer. Wir haben ganz wenige Trainerentlassungen übrigens. In der Hinrunde nur zwei. Zufall oder gut?
Man überlegt sich das halt jetzt eher, bevor man nichts anderes hat. Also deswegen war ja die Bayer Leverkusen...
Was heißt denn, wenn man nichts anderes hat?
Ja, also wenn man denkt, es gibt keinen, der es besser machen kann, als der, den man gerade hat, dann wechselt man aktuell halt nicht. Und Leverkusen hatte halt jetzt zum Beispiel eine andere Meinung. Das war ja dann wiederum ungewöhnlich, weil eigentlich hätten wir, glaube ich, mit einer Entlassung wären wir durchgekommen. Und bei Hannover 96, das war jetzt eine Woche zum Vergessen, wo du halt auch gegen Freiburg, gegen Düsseldorf, halt gegen auch direkte Konkurrenten nicht genug Punkte geholt hast. Und Martin Kind hat dem Trainer das Vertrauen ausgesprochen. Wie lange das hält, wird man sehen, weil das in der Rückrunde, glaube ich, nicht wesentlich besser funktioniert. Wird auch da, glaube ich, der ein oder andere Trainerwechsel noch stattfinden. Also auch
wie lange das hält, entscheidet
Martin Kind?
Horst Held? Nein.
Ach so, Horst Held auch. Aber Martin Kind mit. Gut,
schönes Wortspiel.
Sag mal, Thomas, wollen wir nicht mal über Friedhelm Funkel sprechen? Der
du wolltest Kinto das gerne noch loswerden, ja.
Kommt, alles bitte. Wird hier gemacht. Das ist doch für mich die Leistung überhaupt mit Fortuna Düsseldorf. Ja. Bist du Absteiger Nummer 1. Von allen anerkannt und so weiter. Da holt er in einer Woche 9 Punkte.
und gegen Dortmund vor allem. Das ist ja wirklich das Sensationelle.
So weiter. Also das ist doch die eigentliche, das Besondere in den letzten Wochen hier in der Bundesliga.
Wie würde Thomas Müller sagen? Chapeau, ja, ne? Ja, ja. Monsieur Funkel.
Ja. Ja. Das sollte erwähnt sein.
Ja.
Ist erwähnt, müssen aber trotzdem erstmal die Liga halten.
Wir machen trotzdem noch mal ganz kurze Pause.
Bitte.
So, Hage von Adel und Bent, wir sind nochmal zurück, live im Hilton Hotel am Münchner Flughafen, beim Check 24 Doppelpass. Haben gleich noch ein Highlight für Mario. Vorher gebe ich nochmal zu Ruth ab.
Ja, und ich habe noch eine ganze Menge Spenden gesammelt, so in unserer Weihnachtssendung. Einen Tag vor Heiligabend. Danke an die Spende von Momo und Andreas aus Freiburg, an den ASV Marling, Herbstmeister in welcher Liga auch immer. Prüfingenieur Markus Altweg, Toys and Tools aus Menkhofen und die Fasernachtgruppe DWT Au am Rhein. Dankeschön, Check24 verdoppelt wie immer ihre Spenden. So, und jetzt wollen wir zum Abschluss natürlich auch noch unsere Frage der Woche auflösen. Wir haben ja gefragt, Dortmund gegen die Bayern im Titelkampf, wer hat die Nase vorn, wer hat die besseren Karten? Ich habe festgestellt, online hält sich das ziemlich die Waage, auch in unserem Live-Voting kam da 50-50 raus. Interessanterweise gibt es auch BVB-Fans, die sich denken, ach, lasst uns mal diese 6 Punkte da nicht so sicher nehmen, denn die Bayern können schon noch mal angreifen. Jetzt wollen wir Sie hören, liebe Zuschauer am Dopafon. Dankeschön.
Die besten Karten im Titelkampf hat eindeutig der FC Bayern. Denn die Bayern haben ihre Krise schon hinter sich und beim BVB steht sie noch bevor. Und sie wird kommen.
Nun, der FC Bayern macht zwar gute Karten, aber Dortmund hat die besseren Spieler. Und das ist entscheidend.
Momentan liegt Borussia Dortmund vorne, aber ich bin der Meinung, dass der FC Bayern in der Winterpause nachlegen wird. Und danach werden wir sehen, was sich in der Rückrunde tut. Ich bin felsenfest überzeugt, der FC Bayern wird deutscher Meister.
Der BVB spielt eine super Hinrunde, ist vollkommen verdient auf Platz 1. Aber man darf den FC Bayern niemals abschreiben. Denn sie sind hochmotiviert, das hat man gestern auf dem Platz gesehen. Ribéry, Spielfreude und der Trainer Kovac hat dazugelernt. Und das wird er in der Rückrunde zeigen.
Hinten raus, da knallt die Peitsche. Mir san mir.
So, dafür das sind eigentlich mehr als 3 Euro, ne? Das war, der war so rüben. So, danke. Gut, vielen Dank an der Stelle. So, bevor wir Weihnachten feiern, Mario hat schon gefeiert. Schauen Sie mal, so ging das da ab.
Sport 1 Doppelpass, Sonntagmorgen bin ich wieder da. Guten Morgen.
Servus, Mario.
Da gibt's halt wieder Feuer, ne? Da gibt's halt bei mir auf die Fresse.
So schaut's aus.
Das ist ja das, was ihn ausmacht. Man weiß ja gar nicht, was in seinem Kopf vorgeht.
Der letzte große Fußball-Entertainer.
Du erreichst die Menschen, die den Fußball lieben.
Mann, was hat der Geschenke bekommen, eine ganze Karriere lang. Prost, Mario.
Das, was Mario kann, kann man nicht trainieren.
So schaut's aus.
Happy Birthday, dear Mario.
Eine ruhige Kugel hat der überall geschoben. Und wenn dem mal was nicht gepasst hat, haha, Bundesliga-Geschichte.
Die Menschen lieben das Natürliche, was du hast.
Mensch, Mario, den Umgang beim Fernsehen hast du ja von der Pike aufgelernt.
Und wer ist ein falsches Wort dabei?
Nur Lob, Mario, wirklich. Du bist der Beste.
So schaut's aus. Der hat mal gar nichts ausgelassen. Großartig.
Mario ist eigenwillig und ist ein Fußballvirtuose gewesen.
Keiner hat so viele Ecken direkt verwandelt. Auf dem Platz war der Typ Wahnsinn, unfassbar. Der ist jetzt kurz vor der Rente. Da hinten steht die 50. Und die Zahl hat sie ihm ja nun wirklich angetan.
Leute, gibt es 50%, die mögen mich so, wie ich bin. Und die anderen 50, die hassen mich halt, aber die können mich auch hinten rumheben.
So schaut's aus. Klartext, Mario.
Herzlichen Glückwunsch, Herr Mario. Hat sich ganz gut gehalten, ne? Muss man ja mal sagen, ja, an der Stelle. Die einen sagen so, die anderen so, oder was wolltest du sagen? So, das war's dann für heute. Marcel, was machst du? Weihnachten?
Familie.
Familie. Herbert?
Auch.
Familie.
Familie.
Wenn ich eine Familie hätte, ja.
Hast du alles gesagt? Nächsten Sonntag, Best of Doppelpass, können Sie noch mal alles von der Hinrunde zu Gemüte ziehen. Ansonsten wünsche ich uns allen schöne Weihnachten. Können wir alle mal ein bisschen runter, mal nicht über Fußball reden, ne? An der Stelle. Danke, Ruth. Auch dir alles Liebe. Hajo von Hanen und Bent. Ihnen, liebe Zuschauer, auch zu Hause und hier. Ja, feiern Sie schön, ne?
Und Klaus Dahler.
Alles gut.